Moin Moin, herzlich willkommen zur 54. Folge, der 55. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Ich habe keine Ahnung.
Wir wissen es nicht genau. Wir, der beleuchtenden Brüder des Bilibu-Podcasts und wie ihr am Titel erkennen könnt, verrückterweise haben wir zwei Folgen, nachdem wir zum ersten Mal einen Gast zu Gast hatten, erneut einen Gast zu Gast. Benny.
Richtig.
Warum? Warum so kurz nacheinander?
Ich habe das eher auf den Namen bezogen. Das hat sich völlig zufällig ergeben und ich bin sehr froh darüber. Wir hatten das tatsächlich schon länger mal überlegt und neulich darüber konferiert. Und dass das jetzt aber so plötzlich zustande gekommen ist, wusste ich bis heute Nachmittag nicht.
Nee, ich nämlich auch nicht. Das hat sich sehr spontan ergeben.
Aber ich freue mich sehr. Ich freue mich noch mehr als beim letzten Mal, muss ich sagen.
Sorry, Papa. Mein eigener Vater zu Gast.
Aber mein eigener Papa sehe ich doch ein bisschen häufiger.
Ja, richtig. Und unseren heutigen Gast sehen wir beide nicht so oft. Unter anderem wegen einer gewissen Pandemie, über die wir jetzt aber nicht genau reden müssen. Ich begrüße recht herzlich neben Benny, Benno.
Hallo.
Hallo, Benno.
Schönen guten Abend.
Benno ist ein sehr guter, sehr langjähriger Freund von uns beiden. Ein früheres Bandmitglied oder der musikalische Chef meiner alten Band, Crashkurs.
Und zeitweise der Schlagzeuger meiner Band, und kurioserweise.
Ja, wir haben alle schon mal zusammen Musik gemacht, ja, in verschiedenen Konstellationen.
Genau.
Auch zu dritt? Bestimmt, oder?
Wir haben bestimmt mal Krach zusammen gemacht.
Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, und wir kennen uns schon seit sehr vielen Jahren. Und ich möchte schon mal eine Sache vorausschicken. Ihr werdet feststellen, wir haben richtig coole Freunde. Vor zwei Folgen dein Papa.
Mein Papa ist ein richtig cooler Freund von mir.
Dein Papa hat sich öfter als meinen drittbesten Freund schon bezeichnet.
Moment.
Warum auch immer.
Achso, ja. Aber du bist nicht sein drittbester Freund.
Das, ja, doch, wahrscheinlich schon.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ich glaube, sowas ist eher auf Gegenseitigkeit beruht. Wir sind Fans voneinander. Du hast ja deinen Lobeshymnen gehört. Genau, also Benno, ihr werden Lobeshymnen erwartet für uns. Also das kannst du dir schon mal merken.
Ihr seid auch ganz großartige Freunde.
Ah, guck mal an.
Ja, muss mir erstmal einschleimen, um mich bei eurem Publikum beliebt zu machen. Ich finde euch super. Ich bin ganz beeindruckt von den vielen, vielen Sachen, die ihr macht, um Leuten zu zeigen, wie viel Spaß ihr zusammen habt.
Das, ja, und zwar schon seit wir uns kennen, machen Tim und ich ja auf unterschiedlichen Bereichen und teilweise auch unter anderem Niveau Dinge zusammen.
Genau, haben wir aber schon sehr ausführlich mit deinem Vater gesprochen.
Nee, nur, ich wollte gerade sagen, wir haben ja diese ganzen Band oder diese ganzen Projekte von uns auch irgendwie lange Jahre mitverfolgt und auch Teil dessen. Und jetzt klötert hier das Glas
ab. Ja, mein Weinglas hat viele Eiswürfel.
Wir haben zwar so einen Untersetzer extra, aber der hilft nicht vor dem Klötern. Aber es ist doch schön, das gibt so ein bisschen so ein Bar-Feeling.
Genau, so wie wir uns hier auch fühlen, wie in einer Bar mit Getränken vor uns. Aber auch da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Erstmal möchte ich gerne aber mal wieder wissen, Benny, wie geht es dir?
Mir geht es richtig gut heute, kann ich sagen. Ich habe heute einen Kindergeburtstag auf die Beine gestellt, also haben wir vorhin schon drüber gesprochen, müssen wir auch nicht so ins Detail gehen. Ich will nur sagen, es hat alles geklappt, alle waren glücklich und es hat mir persönlich super viel Spaß gemacht, den ganzen Scheiß mir auszudenken und auf die Beine zu stellen.
Gab es Dosenwerfen?
Nee, es gab eine richtig gute Schatzsuche. Und bei Schatzsuche ist wichtig, dass es nicht zu viel Anleitung gibt. Das ist schwierig bei kleinen Kindern, du musst den richtigen Schwierigkeitsgrad treffen, du darfst ihn nicht überfordern, auch nicht unterfordern. Und die Idee ist immer, dass man ein Rätsel im Prinzip hinstellt oder was zu knacken ist oder zu finden. Aber alle Aufgaben, die es gibt, müssen selber dazu aufrufen, bewältigt zu werden. Mit kleinen Hinweisen, dann gehen sie halt in, sehen was und man muss gar nicht viel sagen und sie kommen selber dahinter durch ausprobieren. Und das macht richtig viel Spaß.
Und alles hat gut geklappt.
Alles hat gut geklappt. Von Dingen, die sie erreichen mussten, aus Dach hängen, Zettel, die aus Dachbodenluken hängen, bis zu irgendwelchen Spielen mit Fotos und Tieren, die sie sortieren mussten. Das war richtig geil. Ich kriege immer die Aufgabe von meinen Kindern, einen Kuchen zu backen. Und zwar sagen sie, wonach er schmecken soll und wie er aussehen soll. Und dieses Mal war es ein Schokokuchen, der wie ein Hase ist. Und Hase war irgendwie hart, weil der sollte auch nicht kacke aussehen. Letztes Mal war es ein Stegosaurus, das konnte ich noch machen. Da konnte ich so einfach mit Fondant überziehen und so Zacken reinballern. Aber Hase war irgendwie schwierig. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben von Pinterest inspirieren lassen. Aber ich glaube, das war meine Frau, weil die Pinterest hat und ich nicht. Und wir haben so einen Hasen genommen, dessen Arsch man nur sieht. Und den Pürzel. Heißt der Pürzel?
Pürzel.
Oder ja. Bürzel?
Ich weiß es nicht.
Pürze.
Also man sieht den Arsch aus Marzipan.
Den Puschelschwanz.
Den Puschelschwanz aus dem Raffaello. Zwei Pfoten aus Marzipan und die kleinen niedlichen rosanen Sachen unter den Pfoten aus Weingummi.
Diese Tapsa.
Und der hat sich in den Kuchen reingegraben. Ich habe den mit so einem Löffel ausgeschabt. Und da waren überall so kleine Weingummikarotten drin, weil er sich in ein Karottenfeld reingegraben hat.
Ich würde gerne das Foto dazu in die Insta-Story packen,
ja,
zu
gerne.
Dieser Folge. Weil der ist wirklich fantastisch geworden. Das ist ein kleiner Konditormeister an dir verloren gegangen.
Und dazu einfach geil, geiles Wetter, nur die ganze Zeit im Garten, alle draußen, die ganze Zeit. Es war toll. Keiner hat sich verletzt, es gab keinen Streit. Es war richtig, richtig schön. Und außerdem, aber bevor ich noch länger rede, tease ich das mal an, haben wir drei neue Hühner.
Mmh.
Und jetzt bist du dran, Tim. Wie geht's dir?
Nee, Moment. Nee. Das Thema können wir nicht übergehen. Erstmal herzlich willkommen, ihr drei neuen Hühner. Ich möchte sehr, sehr gerne wissen, wie die heißen. Ich kenne einen Namen, den ich großartig finde, der bisher alle anderen Namen in den Schatten stellt. Und die anderen beiden sind mir noch völlig unbekannt.
Ja, ich muss dich leider auf die nächste Folge vertrösten, weil es eine anhaltende Diskussion in meiner Familie um diese Namen gibt. Und sie ist nicht abgeschlossen. Es gibt eine heftige Diskussion zwischen meiner Frau und meiner Tochter. Um diesen einen Namen und der dritte Name ist leider auch noch nicht fix und es hängt ein bisschen miteinander zusammen, deswegen kann ich hier noch nichts preisgeben.
Aber du könntest jetzt mal so ein bisschen Partei ergreifen und Stimmung machen.
Das will ich vermeiden. Ich möchte meiner Frau keine Knüppel zwischen die Beine werfen und damit ist schon zu viel gesagt. Ein Huhn heißt nach dem Wunsch meines Sohnes Schnauzbart.
Das ist so großartig. Ich könnte mir eigentlich wirklich, ich glaube, das ist der beste Hühnername aller Zeiten. Und das ist auch der einzige Schnauzbart.
Ja, und ich habe auch schon festgelegt, welches Huhn Schnauzbart ist, weil es eindeutig ist.
Auch also optisch?
Nee, einfach weil er der wildeste, mutigste und fitteste ist. Die anderen sind scheintot.
So wie Elefant auch.
Ja, es ist das Pendant zu Elefant. Ja. Und er ist auch, er buttet Heads mit Elefant.
um die Führung im Hühnerstall.
Ja, er hat noch keine Chance, weil er ein abgemagertes KZ-Huhn ist. Und Elefant ist ein dickes Schlachtross. Aber er hat schon die nötige Huspe.
Gut.
Sehr gut. Im Gegensatz zu den anderen, die einfach wirklich, also das ist wirklich schlimm. Das sind Freilandhühner und die sehen aus wie das letzte aus dem Gulag gezogene, entfederte, erbärmliche Tier. Die tun mir so leid, die sind schreckhaft, wenn man die Hand ausstreckt, die flattern durch die Gegend. Das war bei den anderen nicht so schlimm. Das ist halt wirklich, wie man das kennt aus dem Comic mit dem aufgescheuchten Hühnerstall. Die sind extrem scheu, traumatisiert, haben fast keine Federn.
Weiß man, wo die herkommen? Von welchem Hof?
Nee.
Kann man das irgendwie rausfinden?
In der Nähe von Hamburg, ich weiß es nicht. Aber es sind Freilandhühner. Ja, und warum sind die so schlimm? Weil, das wurde mir erzählt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich gehe davon aus, die haben ein Freilandgehege, das ist aber nicht überzäunt, weil das so groß ist.
Mhm.
Weil die so viele Hühner haben, dass sie ein großes Gehege brauchen, um die Quote zu erfüllen, Quadratmeter pro. Deswegen überzäunen sie es nicht, deswegen fliegen da aber viele Habicht und Bussarde rum. Deswegen werden die Hühner da einfach ständig gerissen. Was machen die Hühner deswegen? Sie kehren sich alle zusammen unter dem kleinen Überstand vor dem Stall und sind alle auf irgendwie 10 Quadratmeter draußen und trauen sich nicht mehr raus.
Oh,
und
krass.
Sind verschreckt. Ja.
Also hat das regulierte, wie ein Freilandhuhn aufgezogen werden muss, gar nichts mehr
Nein.
zu bedeuten.
Es ist nur auf dem Papier, erfüllen sie die Quadratmeter.
Das ist natürlich wieder mal geil.
Ja.
Aber sie können die halt nicht nutzen, weil sie sonst vom Bussard gerissen werden.
Richtig.
Und, wow. Aber das muss doch auch, also ich weiß ja nicht, wie viele Bussarde es so gibt.
Irgendwann müssen die satt sein.
Nee, also, aber das muss doch, wenn das viele sind, ja auch ein potenzieller wirtschaftlicher Schaden für...
Ich glaube, das ist denen egal.
Ja.
Ich habe ja, es ist ja so, bei diesem Verein ist es so, die retten die, weil sie sich wirtschaftlich nicht lohnen. Das heißt, ich weiß gar nicht, Ben, ob ich dir das mal erzählt habe mit den anderen Hühnern. Wir haben... Die sind anderthalb Jahre lang, legen die Eier. Die sind hochgezüchtet, legen 300 Eier pro Jahr statt 15, wie das auch eine menschliche Frau vielleicht tut. Ein normales Huhn in der Natur legt 15 Eier pro Jahr.
Mhm.
So ein Huhn legt 300 Eier pro Jahr. Und das ist mega die Qual für die, weil es weh tut.
Entschuldigung, du hast gerade einfach gesagt, dass Frauen Eier legen. Ich weiß, es ist nicht das, was du...
Es geht um den Eisprung, würde ich sagen.
Ja, absolut richtig, aber ich wollte nur ganz kurz den Elefanten im Raum ansprechen.
Menschliche Frauen legen keine Eier.
Gut.
I know that.
Disclaimer, okay, weiter geht's.
Und nach 15 Monaten oder nach anderthalb Jahren sind die nicht mehr rentabel und ich dachte immer, weil sie dann weniger Eier legen. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass sie dann irgendwann in die Mauser kommen und eine Zeit lang keine Eier mehr legen und dann wieder anfangen. Aber diese kleine Zeit, in der sie keine Eier legen, rentiert sich nicht, weshalb sie alle gekillt werden. Und dann kommen die Neuen, die einfach dann anderthalb Jahre wieder voll Eier
legen. Was dann offensichtlich günstiger ist, neue Hühner zu kaufen.
Ja, und wahrscheinlich ist es teurer, so ein Netz über die ganze Freilandfläche zu spannen, als die paar Hühner hops gehen zu lassen. Und
wie viele Eier habt ihr von euren Hühnern so im Schnitt die Woche?
Als wir noch vier Hühner hatten und die voll gelegt hatten, würde ich sagen, hatten wir in meiste Zeit durchschnittlich drei pro Tag.
Wow.
Die ballern die raus und Ende. Aber jetzt haben die alten Hühner aufgehört zu legen.
Komplett?
Ja, eins hat immer noch, Elefant hat immer noch weitergelegt, aber jetzt legen sie beide zur Zeit nicht mehr. Und die anderen legen jetzt aber wie bescheuert.
Okay.
Und die sind halt einfach so Gerippe, die sind ganz dünn, man sieht hinten den Eiersack, die sind einfach nur Eiermaschinen. Das ist wie so, manchmal kann man so Pflanzen, die haben so drei kümmerliche Blätter und dann hauen sie so eine Gurke raus. Und dann kommt die nächste Gurke und alles geht nur in die Gurkenproduktion. Und so ist es mit diesen Hühnern auch. Ist richtig schlimm. Aber wir peppeln die jetzt und dann wird es richtig geil.
Sehr gut.
Aber ich möchte jetzt nicht, ich könnte noch viel erzählen über die Hackordnung und wie die alten Hühner die neuen traktieren und wie schlimm das alles ist. Aber das verschieben wir vielleicht mal auf die nächste Folge, denn ich will jetzt nicht noch mehr hier dicht labern, sondern Benno fragen, wie es dir geht.
Mir geht es gut. Ich freue mich, hier zu sein. Bin ganz aufgeregt gewesen, dass es sich spontan so ergeben hat, hier vorbeikommen zu dürfen und mit euch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und bin ganz gespannt, was so passiert, weil bei euch passiert ja immer irgendwie Verschiedenes innerhalb so eines Gesprächs. Ich habe jetzt sehr viel über deinen Gnadenhof gelernt.
Ja, hast du auch vorher nicht erwartet.
Nee, ich wusste ja schon, dass es den gibt, aber halt von den Details habe ich natürlich noch nicht so viel
mitbekommen. Ja, es macht auch viel Spaß.
Mhm. Nee, ich habe einen sehr langen, ausgedehnten Spaziergang hierher gemacht, zu dem Studio, in dem wir aufnehmen. habe die Sonnenstrahlen genossen und auf dem Weg hierher eure letzte Podcast-Folge gehört.
Sehr gut.
Ja.
Als Vorbereitung auf heute.
Ja, genau. Und nur mal zu wissen, was da so passiert.
Worauf du dich da eingelassen hast.
Ja, ich freue mich total. Es ist tatsächlich das erste Mal seit gefühlt immer, dass ich als ich selber irgendwo zu Gast bin.
Perfekt, das musst du erklären. Perfekte Überleitung zu dem, was ich gerade sagen wollte, um dich noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, weil wir sind schon wieder sehr schnell
an den Hühnern aufgelangt. Du hast mich gefragt, wie es mir geht.
Du wolltest es wissen,
oder? Ist richtig, ich klang vorwurfsvoll. Ich wollte nicht vorwurfsvoll sein.
Ich nehme die Beleidigtheit zurück.
Das ist gut. Ich den scharfen Ton. Kann man das noch nachträglich
zurücknehmen? Kann man, es ist alles ungeschehen.
Cool. Wunderbar.
Also ich fühle mich so, als wäre es nie passiert. Ja,
stark. Und da soll man mal sagen, dass Worte zu Taten werden.
Ja, soll man.
Ja, soll man sagen. Das ist ja auch so, ja.
Das sind sogar Taten.
Das stimmt auch. Aber ich wollte nochmal fragen, Benno, du bist ja, das glaube ich, kann man einfach mal so sagen, Musiker. Ja. Und es ist, glaube ich, so, kann ich mir vorstellen, dass die meisten Menschen oder ein Großteil der Menschen nicht jemanden kennt, der oder die Musikerin ist, also tatsächlich beruflich. Und das finde ich spannend. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wenn du magst?
Ja, allgemein verdiene ich mein Lebenseinkommen auf verschiedene Arten, die alle mit Musik zu tun haben. Zum einen habe ich eine witzige Band, die heißt Der Wahnsinn. Da machen wir Punkrock-Musik mit deutschen Texten und satirischen Inhalten zum Teil. Und vor allem spiele ich da eine Rolle. Also habe ich da eine Bühnenpersönlichkeit, die heißt Werther Wahnsinn. Und mit der trete ich dann halt in Erscheinung. Also sowohl auf der Bühne als auch auf den Aufnahmen. Und auch jedes Mal, wenn es da mal ein Interview gab oder so. Um halt quasi durch diese Rolle Sachen erzählen zu können, die vielleicht nichts mit mir zu tun zu haben brauchen. Oder halt auch vor allem die ganze Sache ein bisschen spannender machen und so eine Art Fantasy-Gestalt zu kreieren, die halt ein bisschen aufregender ist als ich selber. So war jedenfalls die Idee. Und so ist es halt jetzt so über die letzten Jahre gewesen, dass ich selber als Benno Kuxer, der ich auch Musikproduzent bin und zum Beispiel Kindermusik produziere oder auch Songs schreibe für andere Künstler, gar nicht so viel öffentlich in Erscheinung trete. Aber man wird ja älter und ja, stellt sich ja in verschiedenen Sachen halt dann irgendwie auch neu auf und macht viele verschiedene andere Sachen. Und darum reduziert sich das halt mittlerweile nicht mehr nur auf diese eine Band und diese eine Sache, mit der ich in der Öffentlichkeit bin, ja, sondern gibt dann halt jetzt auch Benno Kupster, den Produzenten und Songwriter, der halt auch durch die Welt geht. Und das bin halt einfach nur ich.
Das, ja, ja. Die Persona, die du bist. Ich habe das erlebt eine Zeit lang, als du auch das angefangen hast und als du das auch ein bisschen geformt hast und auch noch gesucht hast, das hat sich ja auch noch ein bisschen entwickelt im Laufe der Zeit, dass du das richtig krass durchgezogen hast. Da habe ich mich mal erinnert, es gibt, ich weiß nicht, ob du den Film Prestige kennst von,
ja,
von Christopher Nolan.
Mit Michael Bale und
Christian Bale, Michael Caine und Hugh Jackman.
Ja.
Die Zauberer. Und sie beobachten Zauberer. Und das Ding des Zauberers ist, dass er irgendwie so ein gebrechlicher alter Mann ist, der aber irgendwelche krasse Sachen macht. Und der zieht es aber komplett durch. Das heißt, auch nach der Show geht er als gebrechlicher alter Mann durch die Gegend. Und du warst zumindest in der Zeit so, dass du das richtig durchgezogen hast, dass du in dieser Figur warst, wie man das auch von irgendwelchen Schauspielern hört, die auch in der Pause irgendwie in dem Ding drin bleiben.
Andy Kaufman.
Method Acting auf eine Art,
ja,
war das. Ja, das war tatsächlich so ein bisschen anfangs die Idee, das zu machen, um herauszufinden, wie diese Rolle sich in verschiedenen Situationen denn so verhält, um halt,
ja,
mehr zu wissen, wie der Rahmen ist, in dem man sich da bewegt. Aber muss man auch sagen, dass das auch so eine Gefahr in sich barg, weil ich mich dann ganz oft an vielen Tagen viel wohler gefühlt habe, einfach in dieser Rolle zu leben, als ich selber zu sein.
Das ist nämlich super interessant.
Ja, ja, weil das ist aber auch das, was so, wenn man über Method Acting halt irgendwie sowas liest, gibt es dann halt immer so Beispiele von, zum Beispiel Jim Carrey hat das, als er Andy Kaufman halt dargestellt
hat. Hast du diese Doku gesehen?
Ja, ja.
Oh, die ist so toll.
Ja, ist eine super Sache. Aber da war das halt dasselbe Phänomen, dass der halt sich auch voll da reingegeben hat und quasi so, dass ein Bezug zu seiner eigenen Persönlichkeit wohl einfach so ein bisschen verloren gegangen ist über den Zeitraum. Das habe ich tatsächlich auch erlebt auf eine Art. Das war dann ein bisschen anstrengend, als es dann halt so klar wurde, so okay, man ist ja immer man selber, auch wenn man eine Rolle spielt, durch die man dann wirkt. Und vor allem, ja, vielleicht so ganz alltägliche Sachen oder alltägliche Probleme, die man in dieser Rolle halt nicht haben muss, holen dann natürlich immer wieder ein. So wie halt zum Beispiel, dass man, so wie ich dann als Werter Wahnsinn durch die Welt gehe und ich habe Geldscheine mit meinem Gesicht verteilt. Das war die erste offizielle Liebeswährung, was halt Werther Wahnsinns Ding war, von wegen die Monetarisierung der Liebe über eine eigene Währung irgendwie in die Welt zu bringen. Sind also jetzt mittlerweile sind es lila Scheine, damals waren sie rot und da steht einfach auf der Rückseite groß Liebsein drauf und ansonsten ist das Layout wie so ein amerikanischer Dollar.
Ja.
Und das war halt so die Idee, halt irgendwie Leute im Alltag irgendwie auf eine charmante und unerwartete Weise aufzurütteln oder so zu verwirren eigentlich. Aber das war dann halt so der Modus, in dem ich dann lieber war, als mich mal darum zu kümmern, wie ich vielleicht nächsten Monat irgendwie meine Miete bezahle. Das hat einen dann natürlich sehr schnell eingeholt und war dann nicht so einfach, da dann wieder so den Bezug zur Realität zu finden, aber ich würde mal sagen, das habe ich jetzt irgendwie geschafft und kann mittlerweile halt so in beiden Sachen.
Kannst auch einen Podcast teilnehmen als Benno.
Genau, ich kann jetzt einfach als Benno in einem Podcast sitzen und
das von
Sachen erzählen, die ich so mache. Und darum war das für mich auch ganz aufregend, als ich auf dem Weg hierher war, so zu merken, so dass das halt seit langer Zeit nicht mehr so war, dass ich quasi als ich darüber reden kann, was ich so kreativ auch als die Rolle Werther Wahnsinn halt
irgendwie. Ja, und das hat mich immer super interessiert, denn ich habe das halt auch vergessen. Es gab irgendein Konzert und wir haben uns früher, muss man sagen, wir waren in derselben Schule, alle drei, haben uns sehr regelmäßig gesehen, auch im Freundeskreis und so weiter, dann wurde es auch immer seltener und dann mal wieder on-off. Aber es gab irgendwann mal ein Konzert vom Wahnsinn und du bist danach irgendwie zu uns gekommen und warst Werther Wahnsinn. Und das fand ich super weird, weil ich halt dachte, cool, ich sehe Benno und hey, wie geht's dir? Und du bist halt voll drin geblieben. Und ich habe mich dann tatsächlich immer gefragt, das hast du eben auch gesagt, du bist ja immer noch trotzdem auch in dir drin. Das heißt, du stehst da und redest jetzt mit mir, den du kennst, als jemand anderes. Und da habe ich mich auch gefragt, ob du dann manchmal in der Lage warst, so wie Christian Ulm, als Werther Wahnsinn Dinge zu tun, die du sonst nicht tun kannst.
Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe, auch wenn das nach außen vielleicht nicht so wirken soll, eigentlich eine ganz starke schüchterne Ader auf irgendeine Art. Und es war mir selber immer tatsächlich schon irgendwie so eine anstrengende Aufgabe, so auf Leute zuzugehen und mit denen zu reden. Also halt, das war dann halt irgendwie so, okay, man so auch als wir mit Crashkurs Konzerte gespielt haben, zum Beispiel, man geht in irgendeine Location und trifft Leute, die kennt man noch nicht und muss sich dann vorstellen, das war dann halt einfach so, das muss man dann halt machen, ne? Und man ist ja irgendwie wohl erzogen und bemüht sich halt einfach irgendwie auch zweckdienlich zu so sein Anliegen und seine Band und sonst was halt jemanden vorzustellen, der ihn nicht kennt.
Ja.
Das war halt durch die Rolle immer sehr viel einfacher, weil man halt irgendwie immer das Gefühl hatte, man kann einfach direkt irgendwie den Leuten zum Beispiel diese Geldscheine in die Hand drücken und irgendwas Geiles erzählen und ihnen erstmal tatsächlich ein Stück Unterhaltung direkt bei der Begrüßung zu geben und halt die ganze Zeit in diesem Performance-Modus sein, weil das habe ich schon sehr früh, als ich meine ersten Bühnenerfahrungen gemacht habe, so mit 13, 14, nee, viel früher wahrscheinlich sogar, festgestellt, dass auf der Bühne hat man einen großen Freiraum oder halt auch irgendwie eine Art von Sicherheit, die vielleicht von außen gar nicht so aussieht, aber man kann halt sehr viel machen, was halt in dem Rahmen, weil es auf einer Bühne ist. Weil es auf einer Bühne ist
und die Leute dich auch so sehen, ne?
Genau,
sehen, okay, jetzt erwarten sie, da kommt irgendwas und ich nehme das erstmal anders, als wenn mich auf der Party jemand anklopft.
Ja, genau.
Was du aber früher übrigens auch gemacht hast, von wegen schüchtern, also das glaube ich sofort, aber du warst auch der Typ, der früher auf einer Party, wenn alle sich in normalen Smalltalk so ergangen haben, auf irgendeinen fremden Typen zugegangen ist und ihm eine mega provokante Frage um die Ohren gehauen hast, einfach um ein bisschen Zündstoff reinzubringen und zu gucken, was passiert und Leute mal zu schütteln und zu gucken, wie sie reagieren, wenn du irgendwie, also da hast du immer schon Freude dran gehabt.
Ja, genau, das ist, ne, man ist ja auch, das hat Jack Nicholson mal gesagt über die Rollen, die er spielt, dass man eigentlich immer so, ich glaube, er hat so gesagt, zu 90% ist man das immer selber und zu 10% ist es die Rolle, die man darum kreiert oder die für einen geschrieben ist oder so. Das stimmt bestimmt auch zu so einem bestimmten Grad. So eine Situation, wie du sie gerade beschreibst, war halt im Grunde auch so ein bisschen das, weil ich den Rahmen geschaffen habe, auf dem jetzt ein Drama passiert.
Ja, genau.
So eine, ich habe die Bühne dann quasi kreiert.
Ja.
Und das ist halt das, was man durch eine Kunstfigur halt jederzeit überall machen kann.
Interessant. Weil du halt, insofern ist wäre der Wahnsinn eine relativ konsequente Umsetzung dessen, was du in deiner Person immer schon mal so ein bisschen gemacht hast.
Ja, ich bin doch ganz, ganz gerne im Fokus der Aufmerksamkeit. Also
das ist schon geil, dass du solche Sachen machst. Man muss dazu auch sagen, kann man vielleicht auch, du kommst halt schon auch aus einer Musikerfamilie. Das heißt, du hast schon die Möglichkeit gehabt, dich dieser Dinge zu bedienen, Instrumente zu lernen, irgendwie diese. Und dann bist du da aber voll rein. Ich finde das mega geil.
Wir haben richtigen Künstler hier am
Tisch. Ja, tatsächlich sehe ich das so.
Ich wollte da auch fast intervenieren, als du mich als Musiker vorgestellt hast, weil das eher
trifft es gar nicht mehr.
Nee, ich finde den Begriff des Künstlers tatsächlich ein bisschen allumfassender, weil Musiker ist tatsächlich, ja, könnte man auch nur beziehen auf wirklich nur Musik machen. Zum Beispiel, wenn ich nur Instrumentalist wäre, bin ich nur Musiker. Als wenn, da ich auch Textdichter und Songwriter bin, ist das alleine schon mal eine weitere Ebene, wo man halt auch Geschichtenerzähler sein muss. Oder was heißt sein muss, aber ich bin es halt. Und insofern sich mit dann doch sehr viel mehr als nur Musik und dem Instrument und wie man es meistern kann, halt beschäftigt. Und darum ist Künstler sein auch gerade, weil man heutzutage als selbstständiger Musiker in Zeiten des Internets, wo man ja sehr viel selber machen kann, tatsächlich ja auch ganz schnell dabei ist, Marketingkonzepte oder halt Layouts und Präsentationen und sowas halt irgendwie auch selber zu machen. Einfach oft notgedrungen, weil man das Geld nicht hat, um andere dafür zu bezahlen. Aber dann halt natürlich seine Kreativität halt auch immer in diesen Sachen halt einfach einsetzen kann. Und darum ist Künstler am Ende irgendwie das passendere Label.
Ja, ich finde das auch sehr passend.
Ja, wir leben in Zeiten, wo man mit Musik sich leicht im Internet verbreiten kann. Zum Beispiel auf Bandcamp.com kann man auch die beleuchteten Brüder suchen.
Ja.
Und da mal unser neues Album, Wo ist die Axt, du Fedderoger, einfach in die Suchleiste eingeben. Kleiner Anspieltipp an dieser Stelle, Zungenreißer. Benno, ich würde sagen...
Übrigens, Benno, mit ja. Laubertracks, die du noch von früher kennst.
Echt?
Denn das sind
ist der Mopschwung dabei. Sind,
ja. Der Mopschwung ist da nicht dabei.
Nee, das stimmt, der ist auf dem ersten Album dabei.
Das ist, an den Song muss ich sofort denken, weil ich finde ihn immer noch grandios und ich glaube, ich kann auch sogar immer noch den ganzen Text auswählen.
Es ist schwierig, ihn in einem Atemzug durchzukriegen.
Aber ist es wirklich in einem Atemzug?
Ja, deswegen mache ich am Ende, ach, das ist auf der Aufnahme vielleicht gar nicht drauf, ich weiß nicht, ob es drauf ist, am Ende gibt es, nachdem ich das runtermache, so ein
es ist in einem Atemzug. Das sollst du am Anfang packen. Dann weiß man es.
Ach so, nein, aber wir haben irgendwann mal, du weißt das früher, einfach sehr, sehr viele von dieser Art von Tracks produziert, wenn wir uns getroffen haben und Quatsch gemacht haben. Und jetzt haben wir, wo wir zum ersten Mal in unserem Leben zumindest eine kleine Zuschauerschaft und Zuhörerschaft haben, habe ich das zum Anlass genommen, mal ein paar von den alten und ein paar von den neueren Sachen zusammenzustellen und auf Bandcamp rauszuhauen.
Genau.
Also zwei Veröffentlichungen gibt es ja schon. Die orientieren sich an den alten, ursprünglichen Alben, die wir für uns gemacht haben. Und
genau. Und ich möchte sagen, Benno, herzlich willkommen zurück in der Realität.
Dankeschön. Wenn das es jetzt ist hier nicht so immer geil hier, aber es ist...
es lohnt sich doch.
Es lohnt sich doch.
Man kann mal zu Besuch kommen.
Ja. Ich habe das damals übrigens, letzte Sache dazu... auch immer ein bisschen bedauert, denn du hast ja, bevor du den Wahnsinn gemacht hast, auch schon Musik gemacht, zum Beispiel mit Tim. Ja. Und ich habe das immer so empfunden, weil ich dich kannte und sehr geschätzt habe und sehr schätze irgendwie als Menschen und worüber du nachdenkst und was du für Ideen hast. Auch in deinen Texten habe ich immer das Gefühl, ganz viele deiner Songs sind super doll Benno gewesen. Da habe ich sehr viel wieder. Und als der Wahnsinn kam, war das weg.
Ja,
verstehe, also das Konzept hat funktioniert und ich konnte das verstehen und so weiter, aber ich habe irgendwie gedacht, ich würde gerne mal wieder einen richtigen Benno-Song hören mit einem Benno-Text und so weiter. Aber trotzdem finde ich das so geil, dass du einfach sagst, okay, das ist eine Idee, ich probiere das mal aus und ich ziehe das durch und mach das. Und zwar egal, ob klein oder groß. Und wir haben früher, auch wenn du damals einfach, weil du den Hintergrund hattest und wesentlich fitter an allem warst und einfach irgendwie ein Musiker warst und wir einfach Typen waren, die an der Schule waren und Bock hatten, eine Band zu haben, du hast halt als in der Schule als Hobby Musik gemacht und hattest ja nicht zwingend die Gewissheit, du könntest mal irgendwann Musiker oder Künstler werden.
Doch, die hatte ich. Ich hatte das tatsächlich schon von, also auch gerade weil ich aus einer Familie komme, wo mein Vater oder meine Eltern zusammen das vorgelebt haben, dass man mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Weil mein Vater selber aktiver Musiker in Livebands war in den 80ern, in einer Band namens Lake, falls das jemand kennt, aber dann halt sein eigenes Studio aufgebaut hat und das war immer in dem Haus, wo ich mit meinen vier Geschwistern und meinen Eltern gelebt habe.
Ja.
Das heißt, man hat jeden Tag halt gesehen, dass man durchaus aus eigener Kraft mit Musik sein Geld verdienen kann.
Ihr wart die Vorreiter der heutigen Homeoffice eigentlich.
Wenn man so will, ja.
Für alle Musiker.
Aber das war.
Zu Hause haben.
Nee, ich hatte tatsächlich, glaube ich, schon mit dem Alter von 13, 14 den ganz konkreten Plan, mit Musik mein Leben zu füllen.
Okay, generell. Muss ja auch sagen, dass das ja. Und jetzt kannst du mich mal korrigieren, weil ich erzähle die Geschichte immer so wie folgt. Ich weiß gar nicht, ob sie ganz genau so stimmt. Aber das ist auch der Grund, warum unsere Band damals in Anführungszeichen zerbrochen ist, weil es diesen Moment gab, wo du gesagt hast, Leute, ich gebe euch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr investiert jetzt alles, was ihr habt, in dieses Projekt und übt eure Instrumente besser.
Damit ihr älter mit dem Musiker werdet oder nicht. Schüler mit Gitarren und Schlagzeug.
Ja, wir waren halt keine Schüler mehr zu dem Zeitpunkt.
Ja, okay, stimmt.
Das war dann halt so der Scheideweg. Und ich habe sehr schnell zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, dann bin ich raus, weil ich einfach, glaube ich, mein Talent gut eingeschätzt habe. ich kann mir das nicht leisten. Ich muss irgendwie was Handfestes lernen, keine Ahnung, irgendwelche finanziellen Sicherheiten haben. Vielleicht auch wegen meines elterlichen Backgrounds, keine Ahnung.
Und trotzdem hast du den Jingle des Belebu-Podcasts kreiert.
Das habe ich.
Also dafür hat es gereicht.
Ja, aber auch nicht mal da war ich im Takt. Ich war Schlagzeuger in der Band, übrigens. Naja, jedenfalls erinnere ich mich daran, dass es diese Situation gab, wo wir vor diese Entscheidung gestellt wurden und ich sehr schnell gesagt habe, nein, dann bin ich raus, ohne jetzt irgendwie böse zu sein, weil ich das sehr nachvollziehbar fand und dich ja auch vorher schon viele Jahre gekannt habe und ich schon mehrfach von dir auch den sehr aufrichtig vorgetragenen Wunsch gehört habe, mit Musik dein Geld zu verdienen. Und das konnte ich mir halt für mich nicht vorstellen, dass ich das könnte. Also
ich glaube auch.
Bock hätte ich natürlich drauf gehabt, aber ich habe da keine realistische Chance gesehen und ich hatte dann auch Angst, dich irgendwie auszubremsen aufgrund unserer Freundschaft, wo du dich vielleicht verpflichtet fühlst, irgendwie das dann mich da mitzuziehen, obwohl ich gar nicht in diese Profisphären hätte aufsteigen können.
Ich erinnere, dass es halt, da waren wir, glaube ich, gerade frisch aus der Schule raus, waren so 19 Jahre alt oder so. Und es war für mich da halt eigentlich schon klar, dass ich irgendwie diesen Weg einschlagen will. Dachte aber auch zu dem Zeitpunkt, ich würde halt auch trotzdem irgendwas studieren wollen, habe dann aber auch sehr schnell das wieder abgebrochen. Aber ich glaube, dass es halt auch das nur ein Beispiel dafür ist, dass das halt eine Phase des Lebens ist, wo man sowieso so eine Entscheidung, wo man dann halt sich wirklich so committen muss, weil ich kein besseres Wort weiß.
Committen ist immer das Wort, zu dem mir kein gutes deutsches Wort einfällt.
Man muss sich halt eigentlich
festlegen,
aber festlegen,
das ist nie so geil wie committen.
Ja, das finde ich auch geil, dass in eurem Podcast Sprache halt irgendwie so geil immer so auch so, so nachträglich analysiert wird und so. Weil das auch mir ganz wichtig ist eigentlich. Aber um darauf zurückzukommen, war das halt natürlich ein Zeitpunkt, an dem ich das schon jahrelang wusste. Natürlich mir eigentlich gewünscht hätte, mit Freunden zusammen diesen Weg zu gehen. Und da dann halt in dieser Phase, wo halt viele Leute für sich halt irgendwie was erstmal aussuchen, was sie dann vielleicht jetzt erstmal machen, aber auch gar nicht wissen, ob sie es ihr Leben lang machen oder so. Dem war ich halt eigentlich ein bisschen voraus. Trotzdem habe ich dann halt den Schritt gehen müssen und das war was ich eigentlich, wo ich Angst vor hatte, dass ich jetzt fremde Menschen, also neue Leute suchen muss, mit denen ich halt meine Musik machen muss.
Hast du aber gemacht und das geschafft und beim Wahnsinn hast du auch einen guten Griff gemacht.
Auch das so, wie ich das stimmt, ja.
Vorher ja auch schon der Philip Stephen Albright, wir möchten ihn gerne nicht unerwähnt lassen.
Richtig. Liebe Grüße, ich werde ihn auch bitten, diesen Podcast zu teilen, mit unserer Community auch. Aber Fans.
Willkommen.
Wir haben viele andere gute Folgen auch.
Wir empfehlen uns selber. Und also, ja.
Genau, das war da halt in der Phase so das, was für mich dann die Herausforderung war, quasi so aus dem heimlichen, auch familiären und freundschaftlichen Umfeld halt in die Welt rauszugehen, so wie man das so klischee-mäßig ja sagt, so ja, man hat da sein Abitur gemacht oder seinen Schulabschluss und dann muss man hier in die wahre Welt raus und muss dann halt.
Aber ich habe das auch nie so empfunden, dass es jemals eine Option gewesen wäre, das waren für mich zwei Sachen, auch wenn ich mich dich so betrachtet habe, dass ich dachte, du machst halt mit Kumpels Musik. Und das machst du so, wie wir das auch machen. Und daneben möchtest du gerne Musiker werden und dafür braucht es halt andere. Aber da habe ich dann auch gedacht, ob du, und das ist jetzt nicht so, weil du den guten Sir Philip Stephen hast, ob es eine Zeit lang gab, in der du gesagt hast, okay, ich mache Musik, ich verdiene damit mein Geld, ich habe auch einen Plan, wie ich vielleicht was mache und ich probiere aus. Aber irgendwie habe ich auch einfach Bock, mit meinen Schulkumpels ein Bier zu trinken und einfach Musik zu machen. Und immer wenn du mit uns Musik gemacht hast, hatte ich auch nie den Eindruck, was bei Schülerbands immer ein großes Problem ist und auch bei Fußballgruppen ein großes Problem. Es gibt einige, die viel besser sind als die anderen und wie Tim das eben gesagt hat, die dich dann zurückhalten oder so. Ich habe bei dir immer das Gefühl gehabt, geil, Leute, lass uns treffen, wir trinken 2, 3 bis 10 Bier und machen Mucke und es macht Spaß.
Ja.
Und dass das für dich auch irgendwie einen Wert hat jenseits von, also es war gar nicht so, dass man bei dir das Gefühl hatte, ich spiele zu schlecht für Benno, blöd, sondern wir hängen einfach rum und machen Mucke.
Ja, das ist auch was so ein ideologisches Ding, was Musizieren bei mir halt so betrifft, ist, dass... Das hat einen Spruch, muss ich zitieren, den Musiker Spaceman Spiff, den ich in der Zeit nach dem Abitur in dem Popkurs Hamburg, wo ich
dann war. Wo auch übrigens die große Band
Revolver Held
groß geworden ist.
Oder wir sind Helden. Oder wir sind Helden. Wir sind Helden.
Ach, was?
Ja, genau. Die
und
auch.
Boy.
Und Boy und Fotos. Um nur ein paar
Beispiele. Und Benno.
Genau, ich war da auch. Aber jedenfalls hat er den sehr, sehr guten Spruch gebracht, als man da auch auf dem Bierchen nach irgendwie so einem Seminartag zusammensaß. Musik macht man miteinander und nicht gegeneinander. Mhm. Und das hat total mit mir resoniert, als er das so in Worte gefasst hat, weil das generell halt das sehr, sehr gut beschreibt. Also weil Musik halt bei mir von klein auf halt immer präsent war und halt etwas, was man halt einfach macht. Und es für mich in jungen Jahren eigentlich eher verwirrend war zu sehen, dass das nicht bei jedem so ist. ist und dass man erstmal so in Zeiten der Pubertät halt merken muss, so okay, das ist ja nicht nur so, dass es speziell ist, dass ich das so in mir habe, sondern es ist sogar auch so, dass Leute das, wenn sie mitbekommen, dass es bei mir so ist, das eher ablehnend sehen und das irgendwie nervig finden oder so, was für mich total verwirrend war.
Ja, das ist Neid. Das ist
reiner Neid. Also, ich habe es immer so empfunden, wenn ich mit dir Musik gemacht habe, war es immer so, dass ich war nie verbissen. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss groß rauskommen. Ich habe genug Talent, um wirklich Musiker zu werden. Aber ich habe mein Leben lang, hat für mich Musik eine riesengroße Rolle gespielt. Und immer in Zeiten, in denen ich nicht aktiv Musik gemacht habe, habe ich fast physisch gemerkt, dass ich das vermisse. Obwohl ich mich nie als Musiker bezeichnen würde. Aber es macht mir einfach so viel Spaß, da Grenzen auszutesten, und ich habe mich noch nie irgendwo hingesetzt und alleine für mich irgendwas geübt. Ich gehe auch nicht auf Technik ab, ich finde auch keine Metal-Bands geil, ich höre immer Musik für die Songs und nicht für die Technik. Und trotzdem habe ich es immer, wenn ich mit dir Musik gemacht habe, als so viel bereichernd empfunden, einfach mit dir zusammen in einem Beat zu sein, weil ich das Gefühl habe, da ist der Moment, in dem ich am meisten mich ausprobieren kann, was lernen kann, mir was abgucken kann. Irgendwie war das für mich so eine Art von kreativem Flow-Erlebnis. Man hat das ja irgendwie manchmal, wenn Leute, die Musik machen, kennen das. Es gibt so, man spielt was nach oder man hat einen Song, den spielt man und man achtet drauf, aber manchmal gibt es so ein bisschen diese magischen Momente, ja, beim Magic Moments, machen, ich wollte sagen. Wenn irgendwie alles zusammen und wenn es unabgesprochen alle gemeinsam in den nächsten Teil gehen oder den Wechsel checken oder irgendwie aufeinander eingehen. Und das habe ich. Deswegen habe ich immer gedacht, ich würde gerne mit Menschen Musik machen, die entweder ein bisschen besser sind als ich oder deutlich besser sind als ich, mich das aber nicht so spüren lassen, wie du das gemacht hast. Und das war immer saugeil. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn du irgendwann in der nächsten Zeit mal in den neuen Proberaum in meinem Keller kämest.
Oh ja.
Und einfach nur, ich meine, das ist nicht jetzt, wir sind alle zu alt und wir sind keine Musiker, um nochmal ein Projekt zu starten, aber einfach nochmal, um ein bisschen zu kloppen.
Ja, genau. Denke da gerade so an so eine Sache, das Magic Music Moment Ding, also was man halt hat, wenn man halt zusammen musiziert und halt einfach einmal so dieses Gefühl hat, so ich find's gerade richtig geil, und man guckt den anderen an und der, ja, und der guckt einen an und denkt so, der fühlt das gerade auch so, ja, genau, und irgendwie macht da was Klick und man ist halt
kommuniziert einfach ohne Sprache.
Genau, ja. Und das hat was tatsächlich Spirituelles. Und das ist gar nicht mal jetzt irgendwie abgehoben gemeint, sondern das ist tatsächlich, auch wenn man das sich so auf so herleiten will mit irgendwelchen psychologischen Forschungen, die halt Meditation und so Andachtsmomente irgendwie erforschen, ist das tatsächlich genau das, dass halt Leute gemeinsam in einem Raum sitzen und eigentlich, wenn man es jetzt also nur mal um einen Vergleich zu ziehen, der jetzt auch vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, aber halt tatsächlich zusammen ein Gebet,
ja,
aufführen. Und darum hatte ich gerade diesen geilen Satz im Ohr, den will ich jetzt auch mal präsentieren. Ich bin Künstler und meine Religion ist die Musik. So, dass das ist halt so genauso in mich indoktriniert worden wie in irgendwelche anderen streng gläubigen Kinder, die halt von früh auf halt einfach Musik um sich.
Religion hat ja häufig diesen Aspekt, dass es irgendwie Dinge erklärt, die unerklärlich sind. Und für mich ist es ein bisschen so, dass wenn ich mit zwei anderen Leuten zusammen in einem Raum bin und Musik mache und wir spielen 3 Minuten lang die gleiche Akkordfolge und in einem Moment springen alle, der Schlagzeuger, aber springen die Saiteninstrumente in denselben neuen Akkord, ohne es abzusprechen, ohne es wohl zu wissen, im richtigen Moment. Das ist für mich schon so, dass ich sage, da brauche ich eine Erklärung für, und das kann man spirituell, religiös nennen. Natürlich kann man das auch einfach sich wahrscheinlich anders irgendwie herleiten, aber das ist auf jeden Fall, wenn man das erfährt, ist es ein geiler Rausch.
Ja, das Machen von Musik an sich ist halt einfach etwas, was genauso wie du es beschreibst, halt bei mir auch so ist. Also halt einfach, wenn man das tut, passiert was mit einem, was halt einem gut tut und was man irgendwie liebt und in seinem Leben halt einfach haben will. Nur das erklärt dann halt auch so ein bisschen, warum dann halt so eine Band wie unsere dann halt irgendwann auseinandergegangen ist, weil dieses Gefühl an sich halt bei mir sowieso schon immer so da ist und auch immer wieder passiert, egal mit wem ich irgendwie Musik mache, wenn es halt einfach zusammen passt und man halt irgendwie sich mag und eine gute Stimmung hat und irgendwelche Musik macht, passieren halt diese Momente, und das ist generell super. Nur da ich halt das auch nicht romantisch sehen konnte, weil ich anhand von meinem Vater, der halt einfach jahrzehntelang, um seine 5 Kinder zu ernähren, halt gerackert hat wie ein Irrer, um irgendwie auch auf wirtschaftlicher Ebene mit Musik halt was zu reißen, konnte ich halt einfach sehen, so dass das alleine das Gefühl ist nicht das, was das ermöglicht, dass du davon eine Karriere aufbauen kannst. Das weil ist, das, ist eigentlich, das ist eher eigentlich das, was gesetzt ist. Ja. Dass halt, dass du da eigentlich davon ausgehen kannst, dass egal wie schlimm du die Musik findest, die ein Künstler macht, der irgendwie Erfolg hat, dass das Gefühl, was er selber mitbringen muss, ähnlich ist wie das, was du hast, wenn du Musik machst. Dass es in den seltensten Fällen so ist, dass da sowas so konstruiert ist und so künstlich ist, dass die Sängerin oder der Sänger oder divers, die Person, die da performt, halt irgendwie gar nicht da sein will und irgendwie gar nicht dieses Gefühl, was wir alle kennen, auch nicht in sich fühlt.
Aber du hast es auch häufig genug gehabt, Phasen, in denen du gesagt hast, du machst zwar Musik den ganzen Tag, weil das ist dein Job, aber es gibt dir nicht das, was du eigentlich von Musik haben möchtest.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also, weil während du zum Beispiel, ich habe halt auch in früheren Jahren halt viel so Covermusik-Jobs gemacht, also halt ne, so einfach auf Unterhaltungsmusiker, genau, auf der Reeperbahn.
War auch ganz geil, muss ich sagen, ein schöner Abend ist.
Ja, genau darum ging es ja auch so. Während man das dann spielt, während man die Musik spielt, ist das super. Wenn man sich dann aber halt irgendwie die wirtschaftliche Realität von dem, was da halt finanziell rumgekommen ist, oder halt auch von den Umständen, wie schwierig das manchmal war, diese Gigs durchzuziehen, so sieht, dann ist das halt alles nicht mehr sehr romantisch.
Ja.
So, aber dennoch kann ich nicht behaupten, dass bei wirklich jedem auch bezahlten Job, den ich gemacht habe, wo ich mir vielleicht auch nicht aussuchen konnte, welche Musik ich spielen soll, nicht trotzdem dieses Gefühl da war, weil das halt einfach in mir ist. So,
du hast immer noch Musik gemacht.
Ich habe immer noch was gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das, weil das halt einfach so in der Natur der Sache liegt. So ob du halt für einen Auftraggeber Brot backst, aber du backst halt gerne Brot oder du backst es für dich selber, ist vom Ding her dann erstmal dasselbe. Nur oft ist es halt so, dass wenn du in einem wirtschaftlichen Rahmen das Ganze machst, dass es passieren kann, dass die Freude an der Sache dann halt irgendwie ein bisschen verloren geht, wenn halt die Umstände, die außenrum sind, halt so ätzend und anstrengend sind, dass das dann halt einfach das nicht ausgleichen kann. Ja, ne?
Genau.
Also so geil das ist, auch eine Sache zu machen, wenn du halt merkst, irgendwie so, ey, es frisst Zeit, es frisst Nerven, es ist einfach nicht gut bezahlt oder so, dann merkst du halt einfach so, okay, das nagt halt an den Ressourcen, da kann halt die Überzeugung und die Ideologie das halt nicht ausgleichen.
Ich habe Tim schon lange mal gesagt, dass ich gerne mal die Folge Alles über Musik machen würde. Das sind wir mittendrin.
Mittendrin, ist doch schön.
Bitteschön, das ist mein Geschenk an dich, Benni.
Benno.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, wo wir noch gar nicht bei waren. Tim, wie geht es dir heute?
danke, Benno.
42 Minuten. Mir geht's gut, danke. Ich bin froh. Ich lasse euch mal so laufen. Ich finde das ganz spannend. Auch weil ich dadurch Dinge erfahre, die ich noch gar nicht wusste, obwohl wir uns schon so lange kennen. Letzten Endes kennen Benno und ich uns ja länger als wir beide, Benni.
Richtig. Ich kenne Benno auch länger als dich übrigens.
Ja.
Für wahr, ja, das stimmt.
Ja,
ja, verrückt. Also
aber das ist, die Länge ist da ja nicht wichtig, sondern die Intensität.
Natürlich, das war jetzt auch keine Aussage über irgendeine Qualität, aber es ist ja trotzdem vielleicht eine interessante Information für die Leute da draußen, weil die denken immer, du und ich, Benni, wir sind ja so eine Einheit.
Ja.
Man kann so eigentlich kaum auseinanderhalten.
Nee, schwierig.
Das ist sehr
schwierig. Nur noch an der Haarlänge geht's.
Ja. Mittlerweile kann man uns gut an der Haarlänge auseinanderhalten. Früher ging man mit den Löchern im Bart.
Ja.
Das geht jetzt nicht mehr. Also das ist witzig, weil ich die ganze Zeit eurem Gespräch gedanklich folge und auch Sachen dazu beitrage. Ich komme nicht so richtig dazwischen.
Das hast du schon mal übrigens gesagt. Du hast mal irgendwann, waren wir zu dritt bei dir und da hatten Benno und ich uns auch länger nicht gesehen. Und hinterher hast du irgendwie gesagt, ich habe irgendwie nichts geredet. Aber ich fand es mega geil, euch einfach stundenlang zu tun.
Und Tatsache, dass während ich sage, dass ich nicht dazwischen komme, du direkt eine Geschichte anfängst, unterstreich meine These. Perfekt, vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal über so ein paar allgemeine Lebensdinge reden sollen. Eigentlich, finde ich, sollten wir das nutzen, dass wir jetzt auch mal drei Einschätzungen zu Fragen des Lebens hören können.
Vor allen Dingen, weil Benno, muss man ja sagen, so interessant das auch alles ist, was er zum Musikertum zu sagen hat. Benno, kannst du zu jedem Thema, das wir bisher im Podcast besprochen haben, anpieksen und da kommt was bei rum.
Oh, okay.
Denn Benno hat aus meiner Erfahrung nach zu allem was Gutes zu sagen.
Ja, manchmal sagt er lange Sätze und lange Monologe und relativiert sie mit dem Nachsatz, ja, eigentlich keine Ahnung. Auch sowas kommt vor und genau sowas brauchen wir in diesem Podcast.
Klingt so ein bisschen wie ich, nur dass ich das mit dem keine Ahnung nicht sage.
Ich habe mir eine Sportfrage gestellt.
Okay, ich hole mir mal ein Bier.
Und ich glaube, ihr seid die besten Ansprechpartner dafür, weil ihr viele Dinge wisst oder euch hier leiten könnt. Und zwar, wie wird man Box-Vize-Weltmeister?
Box-Vize-Weltmeister?
Box-Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister im Boxen.
Ich glaube, das gibt es in dem Sinne
gar nicht. Doch, gibt es, weil ich neulich
kann ich dir sagen,
eine Folge First Dates geguckt habe und da hat jemand sich vorgestellt, so, was er so macht. Ja, er war mal Boxer und er war sogar dreifache Box-Vize-Weltmeister.
Ja, weißt du wie?
Ich habe daraufhin die These aufgestellt, dass jeder, der gegen den Weltmeister verliert, Box-Vize-Weltmeister sein könnte. Nee. Und dann dachte ich mir, ich muss mich irgendwie mal prügeln mit...
Easy, aber ich überlasse Benno die Auflösung.
Also,
das hilft nicht, der ganze
Ort. Von dem, wie ich das weiß, ist das ja irgendwie so ein, es ist ja nicht so wie bei Fußball-Weltmeisterschaften, dass es halt so ein Turnierding ist, sondern dass halt Titelkämpfe halt angesetzt werden und du musst halt quasi sowieso schon in derselben Kategorie von dass du halt als Herausforderer, wenn du den Weltmeister, den aktuellen herausforderst, musst du halt irgendwie das auch rechtfertigen mit irgendwie so, also ich könnte es nicht, keiner
von uns
könnte
es. Genau, du auch nicht. Deswegen darfst du nicht gegen Klitschko boxen. Genau. Klitschko ist auch nicht der amtierende Weltmeister.
Ich kenne keine
Boxen. Keine Ahnung.
Wer hat schon Ahnung von Boxen?
Das alles über Boxen, die nächste
Bedenbu-Podcast. Ich weiß sehr wenig über Boxen, aber ich lehne es ab.
Aber generell, wenn du dann halt diesen, wenn du dann halt diesen Titelkampf, den du herausforderst, dann halt verlierst, bist du theoretisch der Vize-Weltmeister. Aber das Einzige, was zählt, ist halt, ob du diesen geilen Gürtel hast oder nicht.
Ja, genau.
Und der Vize-Weltmeister kriegt keinen Gürtel.
Nee, das ist mir bewusst, aber wenn ich jetzt gegen Klitschko antrete, als wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der wäre Weltmeister, und ich verliere, was ich vermutlich, ich würde vermutlich gegen Klitschko verlieren.
Ich glaube, dann wärst du Vize-Weltmeister.
Und dann können wir ja unseren Podcast bewerben, der Podcast vom Vize-Weltmeister.
Nee, aber das stimmt. Ich wollte einfach ganz doof am Anfang sagen, genau wie beim Fußball, es gibt einen Titelkampf und wer unterliegt, ist Vize-Weltmeister. Das stimmt nicht, weil es ja ständig Titelkämpfe gibt. Das heißt, es müsste jeweils der zuletzt auf die Fresse bekommen hat, der Vize-Weltmeister sein. Und das kann es, glaube ich, nicht sein.
Wieso? Weil jedes Mal, wenn ein Titelkampf ist und ein neuer Gewinner feststeht, dann ist es ja auch immer ein neuer Weltmeister.
Und das stimmt. Aber wenn ich Vize-Weltmeister im Boxen wäre und jetzt kommt da irgend so ein Typ, okay, der hat auch ein bisschen was, deswegen durfte er gegen den amtierenden Weltmeister kämpfen und der kriegt jetzt viel schlimmer aufs Maul als ich. Da fände ich es blöd, wenn mein Titel an den weiter geht.
Ja, aber das ist ja kein Titel. Ich glaube, das ist halt das, was so ein bisschen beschönend ist. Titel. Von wegen, eigentlich ist es nur die Kurzform zu sagen, der hat mal gegen den Weltmeister verloren.
Ja, aber das ist beim Fußball ja auch so. Beim Fußball, aber gut, nee, beim Fußball hast du halt das Halbfinale gewonnen. Ja, weil du das Halbfinale gewonnen hast. Und ich würde denken, wenn du den Titelinhaber, den amtierenden Weltmeister, herausforderst, musst du vorher irgendwelche anderen Leute auf die Bretter gelegt haben.
Das weiß ich nicht, wir wissen halt zu wenig über Boxen. Du hast auf jeden Fall nicht das ganze Turnier durchgespielt und hast nur gegen
den Weltmeister. Weil es kein Turnier gibt. Und das würde ja bedeuten, was du gerade gesagt hast, das ist so ein Türsteher vor dem Weltmeister gibt, den du erstmal so sackert
bei
den
Fighter,
den du erstmal besiegen musst, bevor du gegen den Weltmeister antreten.
Das ist nicht so.
Das ist es ja auch nicht.
Ich glaube, Boxen ist insgesamt einfach super dubios. Alles daran ist, das ist kein ernstzunehmender Sport.
Ich weiß nicht, ob man das...
Da wird gefixt und getürkt.
Aus athletischer Sicht würde ich das nicht unterschreiben.
Aber das System sozusagen, das Ranking-System, wie die Kämpfe zustande kommen, da spielt doch ganz viel Verbindung, Geld promoted, da wird doch ganz, ganz schlimm im Hintergrund gemauschelt.
Ja, schlimm, das ist fast wie beim Fußball.
Schlimmer!
Ich würde sehr gerne mal
übrigens viel mehr Augen drauf.
Die Folge alles über Wrestling machen. Nur mal so ein Reminder für die Zukunft.
Okay.
Da kann ich viel zu erzählen.
Bin ich mal zur Ausnahme stumm. Außer, dass ich viele interessante Fragen stelle und Inkohärenzen aufdecke.
Interessante Fragen.
Habe ich interessant gesagt?
Hast du gesagt.
Ja,
interessiert, wolltest du sagen. Mhm. Ganz kurz mal im Kontext.
Hast du vielleicht recht.
Heute ist Samstag, der 17. April, 21.21 Uhr. Nur so, falls ihr das hört.
Tim schafft immer gerne Kontext in unseren Folgen,
um den
Leuten zu sagen, wo wir gerade sind. falls morgen Angela Merkel stirbt und wir nicht drüber reden und die Leute verwundert sind darüber.
Immer musst du Angela Merkels Tod
da als haben wir das angefangen, glaube ich.
Wir könnten auch von Prinz Philipp, heute war Prinz Philipps Beerdigung.
Ja, richtig, Prinz Philipp ist heute zum letzten Mal zum Buckingham Palace geschleppt worden. Glaube ich, aber, da wurde er nochmal aufgebaut. Genau.
Bestimmt nicht zum ersten Mal.
Und witzige Inside-Facts. Als ich vorhin kurz zu Hause war, hat meine Frau das tatsächlich kurz im Fernsehen verfolgt und mir die Info gegeben, dass der Trauerzug, der angeführt wurde von Prinz Charles, glaube ich, also wurde halt diese ganzen Männer des Königshauses, die ja eigentlich alle Militärs auch sind, gelaufen sind, dass die eigentlich traditionell ihre Militäruniform tragen.
Ja.
Aber es war auch Prinz Harry, der ja nicht mehr Prinz ist, wenn man so will, dabei. Und der ist ja ausgetreten, auch aus dem Militärdienst und so, und der darf darum halt seine Militäruniform nicht mehr tragen.
Ja.
Darum wurde das beschlossen, dass die alle nicht ihre Uniform tragen, sondern alle nur ihre schwarzen Anzüge mit ihren Orden, die sie bekommen haben. Und die hat Prinz Harry wohl für irgendwelche Sachen, die er gemacht hat, auch bekommen. Und
die haben sie nicht weggenommen.
Nee, die darf man nämlich jemanden nicht wegnehmen, weil anders als quasi die Präsentation des Militärdienstes, der halt, wenn du quasi nicht ehrenhaft entlassen wirst aus dem Militärdienst, dann halt einfach nicht mehr etwas ist, was du präsentieren darfst, sind Orden etwas, was der Person direkt gegeben wird. Und die gehören halt der Person an sich. Und meine Frau meinte dann ich glaube nämlich, also sie fand das halt süß, weil quasi das so gesagt wurde in der Berichterstattung, dass die Queen das angeordnet hat, dass eben quasi das einheitlich ist und dass da nicht einer rumläuft, der halt keine Uniform anhat, sondern dass die alle das tragen so. Und es wurde so bezeichnet als eine Liebesbekenntnis von der Queen zu dem Harry.
Das ist alles.
Ich habe das ein bisschen anders interpretiert, nämlich dachte ich einfach so, ich glaube, das ist einfach so aus PR-Gründen halt einfach so gewesen, so nee, das Königshaus durch Harry, was er ja irgendwie so aufgebracht hat, dass so, Trouble, und das ist ja alles gar nicht so harmonisch und so.
Ja.
Präsentieren wollte als ein geschlossenes und sehr, sehr solides
Konstrukt. Du sagst, sie haben Harry vor den eigenen Karren gespannt, sie haben ihn benutzt.
Ja, naja, sie haben quasi halt gesagt, sowieso, nee, wir präsentieren uns hier als Einheit und wollen auf keinen Fall, dass es hier irgendwie um dich geht, weil du der Einzige mit
dem schwarzen Anzug bist. Genau, und was will Harry? Harry will sich nämlich nicht als Einheit präsentieren, deswegen haben sie ihn ausgebotet.
Quasi.
Indem sie ihm scheinbar einen Gefallen getan haben.
Und das ist natürlich geil, dass die es so präsentieren können, von wegen so, das ist so der Goodwill der Queen zu dem Enkel, den sie liebt. Oder Urenkel, ich weiß nicht.
Und bei deiner Frau hat es verfahren.
Wenn man das einfach...
Ja, siehst du, es hat geklappt, wollte ich damit sagen.
Ne? Aber meine Vermutung ist, dass es viel kruder ist, so wie so vieles, was im öffentlichen Raum in Präsentations- und auch irgendwie solchen Sinnen passiert.
Das ist so geil.
Das ist meistens eigentlich irgendwie eine andere Intention.
Für mich ist das einfach alles eine ganz krass subventionierte Subkultur, als ob so irgendwelche ganz abgefahrenen Spezialisten-Nerds sich irgendwas ausgetüftelt haben und ein krasses Verhaltens- und Regelswerk haben. Nur, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk in aller Breite darüber berichtet.
Nicht nur der.
Alle, überall.
Auf verfickten 7 Fernsehsendern wurde die Scheiße live übertragen.
Ja, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch meine Frau sich dafür begeistern kann, weil es halt so, das ist nicht so, als würde die das jetzt irgendwie so als so wichtig und ernst irgendwie so ansehen, so, sondern halt einfach nur, ist es halt einfach eine Romantisierung von etwas, was halt einfach altbacken ist, wenn man so
will. Ja, aber trotzdem lehnen es gleichzeitig alle ab und trotzdem, ich verfolge das auch und fasziniere mich dafür.
Ja.
Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, die Royals sind auf jeden Fall eine Sache, die sich ein Land gönnen sollte.
Nö, aber es ist ja etwas, was da ist und man kann sich davon einfach auch unterhalten lassen.
Ja, so. Aber es ist so ein bisschen wie beim Fußball, was du eben sagst. Das lehnst du halt eigentlich total ab. Das ist alles mega schlimm, die ganzen, und trotzdem unterstützt das alle. Ich habe das gelesen, zwischen deinen Zähnen, muss man sagen, weil du nichts geschrieben hast.
Ja, ich finde das alles Quatsch. Da haben sich irgendwelche Leute irgendwann mal so einen Scheiß ausgedacht, dass sie jetzt aus nicht nachvollziehbaren Gründen über andere herrschen. Und heutzutage, wo sie über niemand mehr herrschen, ist es immer noch so
ein Medien. Sie herrschen immer noch. Sie haben so viel, das ist so krass, was sie immer noch für eine Macht haben und was sie immer noch für eine wirtschaftliche Macht auch haben.
Ja. Weil der Queen die ganzen Schwäne gehören.
Ja, damit, ja.
Wenn ihr mal alle Schwäne
gehören. Aber nicht die auf der Hamburger Altstadt.
Nein, alle in Großbritannien.
Alle in Großbritannien? Ja. Oder alle in...
Nee, ich glaube in Großbritannien. Und jetzt frage ich mich, wenn Schottland jetzt rausgeht.
Schwäne weg.
Sind die Schwäne weg? Ja. Also das heißt...
die Schweden sind dann frei. Die gehören ja nicht plötzlich dem schottischen Premierminister.
Ich glaube, da wird ein Kaufvertrag drüber abgeschlossen.
Meinst du, die Schotten müssen die Schwäne abkaufen?
Ja, von der Queen?
Naja, also das was die Royals halt haben, ist ja vor allem Grundbesitz.
Ja,
und gerade darum ist das ja ein Thema. Die besitzen ja ganz viel in Schottland.
Richtig.
Aber das muss man ja nicht zwangsweise abgeben.
Aber würde denn ein Schwan auf Windsor Grundbesitz immer noch der Queen gehören? Also gehört der Windsor
Grundbesitz dann immer gestutzt oder nicht?
Gehört er immer noch zum Königreich dann oder haben die dann einfach Latifundien overseas?
Gute Frage.
Wahrscheinlich zweiteres. Und damit ist der Schwan nicht mehr Eigentum, weil der einfach trespassing ist. Da wird er erschossen von so Selbstschussanlagen, die Charles da installiert.
Charles macht das?
Charles.
Weil er so verbittert ist, dass er niemals als König in die Geschichte eingehen wird, weil seine Mutter ewig lebt.
Naja, man weiß ja nie, ne? Also es ist ja aber es kommt ja sehr oft vor, dass wenn der eine Lebenspartner halt stirbt, dass die bessere Hälfte dann halt sehr schnell nachfolgt.
Das stimmt, aber ich habe den Eindruck, dass die Queen relativ eisenhart und unabhängig von allem.
Man hat jetzt auch in dem Zuge dieses Todes von Prinz Philipp auch so viele alte Aufnahmen von der Queen gesehen aus den 90ern, wo man dachte, die war da schon echt alt.
Ja.
Und die ist einfach immer noch da.
Ja.
Das ist schon beeindruckend.
Der Typ, den sie neulich...
Ist sie eigentlich geimpft? Ist die Queen geimpft?
Ich glaube, ja.
Ja?
Mann, warum wissen wir so viel über diese Person?
Das ist ja, weil es halt einfach diese unterhaltsame Erzählung von irgendwelchen Sachen ist, die einfach nicht unsere Lebensrealität, darum halt einfach eine geile Story sind.
Ja, the real life. Wir haben auch schon in diesem Podcast Meghan und Harry sehr gewürdigt als geile Stars.
Die sie ja offensichtlich auch sind. Wo da stundenlang oder ewig diskutiert wird, was Meghan im Interview für ein Kleid trägt und was das aussagt, weil es ist ein sehr ähnliches Kleid wie irgendeine andere royal Frau vor 40 Jahren, die auch irgendwie sich ein bisschen gegen das Königshaus gestellt hat.
Ich habe auch schon mal gesagt, es gibt halt einfach Leute, die von Beruf diese Familie begleiten und verfolgen und darüber reden, über das Kleid.
Und es gibt Menschen, Job, die vor dem Buckingham Palace Blumen niederlegen und
das habe ich gedacht. Das habe ich gedacht, wie viele Blumen für Prinz Philipp niedergelegt wurden und wie viele Blumen dafür abgeschnitten sind. Und also der Tod dieser Mengen an Blumen für einen Menschen, der nicht nur tot ist, sondern sich auch lebendig dafür nicht interessiert hätte. Also die reine Masse gibt doch Teil, wenn du die Hälfte der Blumen genommen hättest, die da liegen, und sie irgendwelchen Leuten in diesen kleinen Londoner Reihenhäuser, die da alt und alleine, weil ihr Mann vor 30 Jahren schon an Lungenkrebs gestorben ist, in einer schönen Vase sind, was das für eine Freude auslösen würde. Und bei Prinz Philipp kommt einfach irgendwann die Kehrmaschine und räumt das alles weg.
Es ist aber auch...
Das Überfluss.
Wir haben ja vorhin von Religion gesprochen. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas, also so Teile davon da halt irgendwie mitschwingen. Das ist halt, wenn du dein Leben lang halt diese Geschichte der Königsfamilie und halt auch die ganze Berichterstattung über die lebenden und amtierenden Persönlichkeiten des Königshauses halt einfach irgendwie so immer vorgelebt und dargestellt bekommst und halt auch dann dir immer gesagt wird, du bist quasi auch Teil dieses Königreiches und so, hat das, glaube ich, irgendwie so eine Art von Kult, der da halt dann darum halt einfach entsteht, dem du dich halt zugehörig
fühlst. Man kann das schon nachvollziehen, aber es ist fühlt sich trotzdem so falsch an.
Warum ist denn eigentlich... Dass
diese armen Leute diesen Menschen noch mehr geben, auch noch wenn sie schon tot sind, geben sie noch mehr, die bezahlen Geld für diese Scheißstraße.
Warum ist denn eigentlich der Mann der Königin ein Prinz und nicht der König? Das ist, spricht doch gegen alles, was mir Disney jemals beigebracht hat.
Ja, das ist witzig, aber da kann ich dann nur empfehlen, ich habe tatsächlich die... The Crown habe ich tatsächlich auch geguckt.
Ich nicht.
Und da werden diese ganzen Sachen erzählt. Da wird halt auch ein bisschen auf jeden Fall auf dieser halb fiktiven Erzählweise über die Queen dann halt so ein bisschen klar, was eigentlich im Kontext des sehr traditionsbewussten und altbackenen Königshauses halt die eigentlich alles für Sachen gemacht hat, die eher revolutionär waren, die tatsächlich sie als eigentlich eine eigentlich ihr das Label moderne Frau halt tatsächlich total zukommen lassen. So. Im Sinne davon, dass sie sich halt, weil sie in der Zeit, in der sie war, halt einfach Königin geworden ist, halt über bestimmte Sachen hinweggesetzt hat und Sachen durchgedrückt hat, damit zum Beispiel ihr Ehemann halt irgendwie einen Status bekommt, der irgendwie, ja, ihn irgendwie ein bisschen höher stellt als andere, damit er einfach nicht nur der Ehemann der Queen ist und keinen Status hat.
Aber das ist doch schon eine krasse Parallelwelt.
Ja, natürlich.
Also genau wie die Kirche auch oder alles andere.
Das ist schlimm. Was man nämlich auch dadurch so ein bisschen sieht, ist halt, in was für Zwängen diese Menschen da leben.
Ja.
Was ja auch
niemand gewinnt.
Nee, was auch durch diese Harry und Meghan Maxit-Sache halt auch irgendwie nochmal so dargestellt wurde, dass das halt nicht wirklich geil ist, wenn du halt eigentlich so einen Katalog von Pflichten halt jeden Tag vorgesetzt bekommst, die du abarbeiten musst, weil das eben Teil dieser Institution Royals ist.
Kurzer Themensprung. Tim hat letztes Mal gesagt, warum ist es eigentlich das Sofagate von Ursula von der Leyen ein Ding, wenn es eigentlich darum gehen sollte, worüber die reden und nicht, wer da scheiße auf dem Sofa platziert ist. Jetzt kommt das nächste Ding. Ursula von der Leyen hat den ukrainischen Präsidenten auf ein Schreiben nicht persönlich, sondern durch ihren Staatssekretär beantworten lassen. Und das ist ein Skandal. Und da habe ich mich auch gefragt, es gibt Protokolle und es gibt ja die Kenntnis, es gibt auch einen Grund dafür, aber wieso ist das wirklich ein Problem? Wieso ist das wirklich für irgendjemanden Problem? Die wissen doch, wie diese Abläufe laufen. Natürlich ist da ein Büro, natürlich kriegt er Schreiben, natürlich schreibt sie, sitzt sie nicht selber mit ihrem Füllfederhalter da und schreibt die Zeilen. Und wer dann am Ende auf dem scheiß Briefkopf steht, ist ein Skandal, der in der fünften Zeile von Spiegel Online abgedruckt wird. Das kann man
ganz schnell erklären. Also, weißt du das wirklich nicht?
Nee.
Naja, weil in der internationalen bilateralen Politik ist irgendwie von Vorteil ist, auf sich aufmerksam zu machen und auf seine Problematik aufmerksam zu machen. Und dann nimmt man natürlich sowas als aus Sicht der Ukraine gerne wahr, das überhaupt, ein diplomatischer Skandal.
Ja, aber das ist doch nur Meta, das ist doch scheiße. Ja, na klar. Da geht es nicht mehr um die Sache. Dann sollen sie halt darüber reden, worum es wirklich geht.
Ja.
Aber dass es am Ende wirklich eine Schlagzeile wert ist, das wird als Fauxpas und das darf nicht passieren. Und ich denke immer, scheiße Leute, redet doch einfach miteinander und lasst diese ganzen Spielereien sein. Und ich kann das verstehen, ich bin ja selber im Politik-Business und ich weiß, das ist eine Geringschätzung und so, aber ich frage mich, fühlt sich am Ende wirklich jemand auf den Schlips getreten?
Nein, niemand.
Es ist halt eine Meldung, die du verkaufen kannst.
Genau.
Aber weil das heißt, halt, die Ukraine hat ein Interesse?
Nein, es geht doch nicht um die Ukraine dabei. Es geht darum, dass ein Redakteur bei Spiegel Online denkt, ey, das ist geil, das ist nämlich das Spiel Gut gegen Böse, was wir jetzt verkaufen können.
Ja, das stimmt. Und irgendwer aus medialer Sicht verstehe ich das sofort, dass die das schreiben. Aber das muss ja trotzdem erstmal irgendjemand gesagt haben, dass das ein Problem ist.
Nee, das hat jemand so interpretiert und das hat jemand dann so abgedruckt. Das genauso wie...
Ja, das kann sein.
Wo wir sprachen, glaube ich, ihr sprach darüber in eurem Podcast. Ich bringe das gerade durcheinander, weil ihr habt über diese Sofa- und Stuhlgeschichte nämlich in eurer letzten Episode auch schon gesprochen. Und du meintest dann sowieso, das Sofaplatz ist doch viel geiler, ist viel gemütlicher. Und es sieht eher so aus, als wären die anderen an sie rangerückt, weil sie ihr das Sofa überlassen haben. Und es sieht eher so aus, dass alle anderen ungemütlich sitzen, sondern darum halt eigentlich eher degradiert sind, aber den gemütlichen, den Thron, sogar einen richtig, richtig Deluxen, wo sie sich sogar hinlegen könnte und so liegen kann wie eine Kleopatra. Genau. Und Trauben reichen lassen könnte, hat natürlich die Generalsekretärin bekommen. Das könnte man auch so interpretieren, aber das ist keine Story. Und das ist eigentlich das, worum es eigentlich geht. Darum möchte ich jetzt mal kurz eine Lanze brechen für das ganze Royals-Ding. Denn wenn man über Konflikte innerhalb dieses eigenen Sub-Welt-Dingens redet, redet man nämlich über Sachen, die den Rest der Welt einfach mal überhaupt nicht interessieren müssen. Und es ist eine kleine abgeschlossene Geschichte in einer Blase, wo du sagen kannst, ey, das kann ich mir reinziehen.
Das verstehe ich.
Und das kann ich unterhaltsam finden, das kann ich auch romantisieren.
Ja.
Und ob da wirklich schlimme Dinge passieren oder nicht, ist einfach für den Gesamtkontext meiner
Realität. Es ist so ein bisschen wie ein Psychokrieg zwischen Ronnie O'Sullivan beim Snooker und seine Gegner oder irgendwie so wie beim Sport.
Wenn man so ein Storytelling halt reinbringt in Sachen, die tatsächlich irgendwie auf einem europäischen Level halt am Ende irgendwie was mit einem zu tun haben, ganz real, ist das halt tatsächlich eher eine Kacksituation.
Trauben im alten Rom, wenn die da liegen bei Asterix und die von den Sklavinnen die Trauben gereicht bekommen, die hatten doch damals noch keine Züchtung mit kernlosen Trauben garantiert.
Du willst jetzt über Asterix und Obelix reden in einem sozialen Kontext?
Ich will darüber reden, ob die einfach in die Gegend geballert haben. Ja,
die haben bestimmt so eine Spuckschale.
Haben sie auch in die Gegend geballert und hinterher kamen die Kehr-Leute.
Kann auch sein. Die haben genug Personal.
Ich hasse Trauben mit Kern. Das ist so. Ich esse die nicht, weil das so nervt. Das sind auch unangenehme Kerne, weil du sie halt gleich so ein bisschen mit zerbeißt. Die sind nicht hart genug, als dass du sie einfach merkst und raushaust, sondern du beißt sie gleich und es ist immer scheiße. Das ist
ein bisschen bitter.
Und jetzt ist das Trauben gereicht bekommen, ist das Symbol für Dekadenz und Luxus, wo ich denke, diese armen Römer, die da sitzen und dann so diese Trauben weglutschen und ständig diese Kernbatterien in der Fresse haben.
Aber viele essen die auch einfach mit.
Ja.
Ah.
Wenn ich Trauben mit Kernen esse, dann esse ich die auch.
Glaubst du, die Römer haben das auch gemacht? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ich habe noch einen Asterix bei den Briten gesehen. Hm. Zum ersten Mal seit ungefähr 15 Jahren habe ich einen Asterix-Film gesehen. War okay.
Ja.
Da fällt mir direkt eine Szene ein, als sie den Ärmelkanal überqueren und der Brite rudert und rudern durch den Nebel.
T-Fax.
Und dann T-Fax gefragt wird, ist es bei euch immer so neblig? Nein, when it's regnet nicht. Und auf einmal setzt ein knallender Prallregen ein und auf einmal sieht man die Leute im Boot wirklich wieder.
Ja, richtig.
Das ist eine Szene, die bei mir hängen geblieben
ist. Und aus diesem Film ist viel bei mir hängen geblieben. Und wenn ich den jetzt so nüchtern nochmal gucke, muss ich sagen, ja klar, das ist nicht so, dass ich sage, ja, auch heute ballert er noch und jeder Gag sitzt, so. Aber es ist schon okay. Hat schon einen besonderen Style, Asterix.
Wo ich drüber nachdenke, auch aus dem Film, eine witzige Sache, wie die Römer Britannien eingenommen haben, dass halt die Briten ihre Tea Time eingehalten haben.
Ja,
und dann immer aufgehört haben zu kämpfen. Und,
aber das war doch gar kein Tee, sondern es war warmes Wasser mit Milch.
Ja,
und
genau.
Am Ende sind es erst die Kräuter von den Venezianern, die sie mitgenommen haben, die dann zum Tee werden.
Aber die Zeremonie um 5 Uhr nachmittags gab es halt schon und da haben sie halt immer aufgehört zu kämpfen.
Und irgendwann hat Cäsar hat nämlich die Idee.
Und hatten sie die geile Strategie.
Ball hat sie doch einfach weg, während sie Pause machen.
Ja, genau. Und so haben sie das geschafft.
Ja, bis auf ein Dorf.
In Britannien gab es auch ein
Dorf. Und die waren kurz davor aufzugeben. Und dann kommt aber der Zaubertrank. Und der Clou ist am Ende, das Zaubertrankfass geht nämlich kaputt, dass sie den bringen wollen. T-Fax holt nämlich seine Kumpels Asterix und Obelix und sagt, ich habe hier Leute und die hauen die alle weg. Leider geht das Fass kaputt. Aber dann nehmen sie einfach normales
Weinfass. Dann braut Asterix den Zaubertrank neu. Und
genau.
So Blätter, die irgendwo von dem Händler
bekommen. Und erzählt denen, obwohl er Miraculix nicht dabei hat, dass das der echte Zaubertrank ist. Und dann glauben die Briten, dass sie...
Ja.
Genau.
Und dann hauen sie... Und die Römer glauben das auch. Und deswegen sind die einen so groß wie Grizzlies und die anderen sind kleine Maden. Und dann hauen sie die zu Brei.
Genau. Das ist halt die innere Überzeugung, ja. Ist das, was meistens die Steine ins Rollen bringt.
Der Zaubertrank war die ganze Zeit in uns.
Genau.
Ja, wie bei Space Jam, ich hab's gerade gesagt.
Was? Ich hab den gesehen und ich mag Filme mit Mashup, mit...
Davon gibt es nur sehr wenige und es ist immer
Roger Rabbit. Es wird einen neuen Space Jam Film geben mit James LeBron.
Ja, es gibt von allen. Der sieht ganz schrecklich aus. Der Trailer sieht ganz fürchterlich aus.
Alles wird geremaxed.
Genau. Zurzeit ist auch ganz groß in den Charts 80s Smash Hits von der Melodie her quasi zu benutzen und quasi neue Releases damit zu machen.
Wir leben nur noch von der Vergangenheit.
Ja, aber das ist ja auch, um einen Bogen zur Musik allgemein zu schlagen, ja etwas, was auf Musik bezogen ja schon immer der Fall war.
Also ja, das stimmt.
Und da auch zu sehr, sehr schönen
Sachen immer geführt. Aber es gab ja immer auch neue Dinge und Sachen, die Grenzen haben. Der Hip-Hop zum Beispiel, die Entstehung des Hip-Hop ist tatsächlich etwas, das hat natürlich sich auch Dinge
bezogen. Ja, den Hip-Hop hast du schon 38 Mal erwähnt. Moment, ganz kurz, ich möchte, weil das so gut passt, sagen, das habe ich nämlich neulich, habe ich länger drüber nachgedacht. Nicht mehr der Hip-Hop, sondern New Metal, 2000er.
Ja.
Linkin Park, Limp Bizkit insbesondere.
Ja.
Ich habe mir neulich Chocolate Starfish
and the Hot Dog Flavored Water.
Bring it on! Das Platin-Durchbruch-Album von Limp Bizkit angehört.
Da liegt das Durchbruch-Album Significant Other?
Ja. Mit Break Stuff.
Ja,
aber das war...
Am Ende war es der Mission Impossible Soundtrack.
Genau. Und der ist auf Hot Chocolate.
Der ist auf dem Album nochmal drauf, das wusste ich.
Ja, ist er.
Okay, ich dachte, das wäre nur...
Aber das war das Album, das kam, als sie dann schon groß waren.
Ja, aber da waren sie... Und das hat sie aber halt nochmal richtig durch die Decke katapultiert. Und
danach war auch vorbei.
Danach war zu Recht auch vorbei.
Noch lange nicht, bei Weitem nicht.
Na gut, aber in den Sphären erfolgstechnisch...
Ich habe zumindest nicht mehr wahrgenommen,
das Album. Nee, das Behind Blue Eyes Cover...
Ja, ach, das stimmt! War dann das war wahrscheinlich ihr erfolgreichster Song von allen.
Das kann gut sein.
Das kann gut sein. Aber auf jeden Fall habe ich so darüber nachgedacht, gerade bei My Generation, dass das...
Mein Lieblingssong von denen übrigens, auch wenn ich die Band nicht so sehr schätze, aber dieser Song ist Killer.
Genau, weil er genau das Gefühl beschreibt der Generation, die sie angesprochen haben oder die sie ansprechen wollten und es auch geschafft haben. Nämlich das, was irgendwie 10 Jahre vorher Nirvana gemacht hat. Mit
Boah, das ist aber zu hoch gegangen.
Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, für Leute, die 10 Jahre zu spät für Nirvana geboren sind.
Ich habe nicht das Gefühl, dass man das so vergleichen kann, weil das nicht so von einer einer krassen mit Subkulturbewegung halt irgendwie richtig begleitet war. Also ich glaube,
ich finde diesen Song
super, aber nicht wegen irgendeinem textlichen Inhalt oder so. Oder worum es in dem Text geht, keine Ahnung. So weiß ich wirklich gar nicht. Aber halt einfach nur die Energie, die dieser Song hat und so. Und halt alles, wie das aufgebaut ist, so, es hat so eine Kraft. Das ist halt wirklich, ich denke, es sind wirklich, ich glaube, es gibt in diesem Song, wenn man das analysieren würde, von Akkorden her, es gibt, glaube ich, wirklich nur 3. So, und es sind simpelste Riffs, aber in der Einfachheit liegt halt so eine Macht, die halt so viel Druck erzeugt. Das ist halt einfach so, jedes Mal, wenn dieser Song irgendwo läuft, vor allem wenn das irgendwie in einem lauten Kontext ist, dann will ich immer wirklich richtig doll weggeblasen. Und denke halt einfach so,
Von Whiskey hat einfach Teenager weggeblasen, die ersten Kontakte zu echt harter Rockwandmusik hatten. Und Nirvana war halt eine, wie du sagst, eine Subkulturbegleitung, die viel mehr Substanz für die Leute, die das gehört haben, an die sich damit beschäftigt haben, für die das, der Tod von Kurt Cobain war halt für die Leute einfach, wenn Fred Durst dann gestorben wäre, hätte das nicht halb so resoniert.
Hatte vor allem viel mehr ein Momentum, was sehr viel mit Teenage-Angst und sowas zu tun hatte, was bei Nirvana halt hingehauen hat. So. Was da also ineinander gegriffen hat. Nicht, dass das die Intention
gewesen ist. Aber es war ja, war ja logischerweise eine andere Generation, die in einer anderen Welt aufgewachsen ist.
Und bei,
jetzt will ich auch mal ganz kurz. Meine Güte.
Ja, Entschuldigung. Wir sind uns beide bewusst, dass wir sehr, sehr viel reden. Verzeihung. Tim.
Wie geht's dir eigentlich? Was ist denn der Kontext eigentlich? Also, bei der Generation, die irgendwie durch Nirvana geprägt war, dieses Grunge, dieses Here we are now, Entertainers, wir haben das, was Tyler Durden sagt, wir haben keine große Depression, wir wissen nicht, wohin mit uns und unserer Energie und es gibt gerade nicht den großen gesellschaftlich umfassenden Konflikt, in den wir uns irgendwie reinversetzen können. Und damit können wir nicht umgehen, weil wir sind geprägt von einer Generation Vietnamkrieg und so weiter und so fort, die irgendwie immer eine große Aufgabe hatten, ein großes bestimmtes Weltbild hatten und es fängt jetzt so an, längere weltweite Friedenszeit, bla 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 bla. Und jetzt, here we are now entertainers. Und dann, 10 Jahre später oder 8 Jahre später, keine Ahnung, wann das genau kam, kommt Limp Bizkit und sagt, my GG Generation, we don't give a fuck. Und wir geben keinen Fick auf irgendwas, uns ist alles egal. Uns beschäftigt nichts immanent. Es gibt keine große Weltdepression, die uns in unserer Entwicklung beeinträchtigt. Und deswegen sind wir jetzt irgendwie auch ein bisschen so die Party-Generation, Punk-Party. Aber das ist uns irgendwie auch nicht genug. Und deswegen müssen wir das auch wütend und heftig rausschreien. Und danach kam ja Emo.
Aber ich sehe einen Punkt insofern, als dass die Generation eine völlig andere war. Das heißt, ich glaube nicht, dass dieselben Leute, die Nirvana gehört haben und das total mitgegangen sind, dass die 10 Jahre später geboren Limp Bizkit-Hörer waren. Die haben sich andere Sachen gesucht. Aber trotzdem ist Limp Bizkit schon ein Ausdruck mit auch diesem Song einer Generation, ich sag mal prä 11. September vielleicht,
ja,
von Jackass, Dosenbier, sind nicht politisch, wir haben Spaß, wir wollen alle gut vom Leben,
Tony Hawk
auf alles, aber trotzdem ein bisschen harmlos und zahnlos und einfach auf Fun aus.
Auch ideenlos. Also das
sind wir eigentlich.
Wenn man diese beiden Sachen vergleichen will, muss man so ein
bisschen. Das ist unsere Generation.
Man muss da so ein bisschen schon unterscheiden, dass halt, sagen wir mal, aus jetzt musikanalytischer Sicht oder wenn ich das mal so als Songwriter betrachten würde, ist halt, wenn es jetzt um wie hieß der Song jetzt von Nirvana?
Smells Like
Teen Spirit geht im Verhältnis zu dem, was transportiert wird in dem Song My Generation, über den wir gerade reden, oder Generation X, ist es halt einfach eine große Sehnsucht und Frustration, die halt in Teenage Smells Like Teen Spirit dargestellt wird, die halt einfach irgendwie sowas ist wie von wegen so ist alles scheiße so und halt einfach eine Sehnsucht nach mehr. Bei dem Generation X Song von Limp Bizkit ist es halt einfach irgendwie so, ihr könnt mich einfach alle mal.
Ja,
das ist halt von der Haltung her tatsächlich ein sehr viel abgeschlosseneres Statement. So von wegen so ja, ich bin hier so und so, ja, you don't give a fuck about me, I don't give a fuck about you, so. Und bei dem Smells Like Teen Spirit Sache ist es von der inhaltlichen Ebene halt viel mehr so von wegen so, Alter, ich weiß nicht wohin mit mir, aber ich muss ja hier sein, ich habe mir das nicht ausgesucht und jetzt mach was, so, und jetzt ignoriert mich nicht. Und das ist eine viel, viel stärkere Message.
Ja, das ist mir ja vollkommen klar. Ich meine, ich will das ja gar nicht inhaltlich beziehungsweise von der Qualität her vergleichen, sondern einfach nur, dass es jeweils die aktuelle Jugendgeneration
sehr
widergespiegelt hat. Das glaube ich eben nicht.
Aber was ist denn eine Entsprechung für Smells Like Teen Spirit 10 Jahre später? Also die Frage ist, hatte diese Generation überhaupt irgendwas oder ist die Generation vielleicht viel mehr sorgenfrei gewesen und scheißegal und auf Fun, weil es halt einfach die Generation viel weniger Probleme oder auch soziale Reibungspunkte hatte? Das ist ja dieses Kraftclub-Ding mit, wie soll man rebellieren? Wir haben ja nichts. Wir sind halt einfach
mal
unsere Eltern sind Kumpels, alles ist gut, es geht uns gut.
Überall, wo wir hinkommen.
Das kommt jetzt, vielleicht kommt jetzt endlich mal wieder eine Jugendkultur durch den Corona-Scheiße, keine Ahnung.
Weiß ich nicht, also diese Sachen sind ja nicht planbar. Also die ergeben sich ja durch verschiedene soziologische und
Weltzusammenhängende Dinge und Musikproduktionen.
Aber die man ja auch meistens erst im Nachhinein richtig
einordnen
kann. Richtig. Interessanterweise ist das Album Nevermind ja schon ein Jahr raus gewesen, bis überhaupt dieser ganze Hype um Smells Like Teen Spirit entstanden ist.
Ja.
Also das ist ja auch nicht einfach so von jetzt auf gleich passiert und es konnte gut promotet werden und es gab da irgendwie große Annahme dieser ganzen Sachen. Und naja, sowieso hat sich die ganze...
Also, die haben die Soundtrack zu Mission Impossible, das ist halt einfach ein dickes Corporate-Ding gewesen im Bizkit. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst.
Die Bands nicht miteinander vergleichen und auch die Songs nicht miteinander vergleichen.
Ich verstehe.
Dass sie eine ähnliche Funktion hatten.
Ja, aber ich glaube, das stinkt halt der Limp Bizkit-Song halt von der Reichweite, die das hatte, oder dem Momentum, den das aufgebaut hat, total ab. Ich glaube, dass das...
ich glaube, für niemanden ist My Generation so wie für sehr, sehr, sehr viele Leute Smells Like Teen
Spirit. Na, das will ich nicht unterstellen. Ich glaube, das kann man... das wäre jetzt ein bisschen anmaßend, das irgendwie behaupten zu können, weil das bestimmt Leute gibt, die das genauso empfinden, wie du das sagst, und für die das genau das war, was du beschreibst.
Ich kann mir das gut vorstellen.
So, und das ist ganz bestimmt so gewesen, weil, ich meine, das kann man ja jetzt nicht sagen, was halt bei Leuten halt irgendwie so eine emotionale Reaktion hervorruft und was nicht. Ist halt so eine Sache nicht außer Acht zu lassen, nämlich dass halt die Musikindustrie oder die Verbreitung von Musik zu dem Zeitpunkt, wo es Nirvana gab und dem Zeitpunkt, wo es Limp Bizkit gab, halt eine völlig andere war. Nämlich, dass halt zu dem Zeitpunkt, wo Limp Bizkit Sachen verändert hat, veröffentlicht hat.
Verändert haben sie nicht.
Das würde ich nicht mal sagen. Bestimmt haben die auch Leute inspiriert zu irgendwelchen anderen musikalischen Sachen oder so. Aber dennoch war das halt in Anfang der 90er bei Nirvana halt eine Zeit, wo es halt, es gab MTV und es gab, glaube ich, schon VH1 und es gab das Internet nicht in einer Form, wie es das schon gab, wie in der Zeit, als Limp Bizkit Sachen released hat.
Und die Musik.
Und vor allem dadurch, und das darf man nicht unterschätzen, durch halt die Möglichkeiten des Internets auch schon um die 2000er rum, gab es halt einfach auf einmal eine viel, viel, viel größere Möglichkeit, Sachen zu entdecken. Und auch viel, viel mehr Kanäle, auf denen Leute zugeballert wurden auf einmal mit Dingen.
Ja.
So, da gab es, ich glaube, da gab es MySpace auch schon. So, und nur um das mal so zu unterscheiden, dass halt, wenn du in Anfang der 90er halt so eine Aufmerksamkeit bekommen hast für eine Platte, die du rausgebracht hast, dann hat das tatsächlich auf einen Schlag sehr, sehr viel mehr Leute erreicht als um die 2000er rum, wo es halt einfach schon so ein viel, viel größeres Angebot gab an Musik, die ganze Zeit released wurde, wo es halt nicht so war, dass halt eine Titelstory im Rolling Stone Magazine irgendwie dafür gesorgt hat, dass auf einen Schlag eine Million mehr Leute wussten, wie deine Band heißt. Das war halt da schon nicht mehr so. Das heißt, natürlich waren dann halt einfach so die Verteilungswege weniger, aber halt auch die Konkurrenz, um halt überhaupt in diesem Business stattzufinden, war halt viel größer. Weil es gab halt nur ein Rolling Stone Magazine und es gab nur ein MTV. Und da musste man dann halt natürlich unter den vielen Bands, die es damals schon gab, halt einfach sagen, was ist jetzt das interessante Thema, was ist jetzt das, was wir hier spielen. Und das ist halt in der Zeit dann schon wieder ein bisschen anders gewesen. Das heißt, es gab damals halt die Möglichkeit, dass wenn was besonders und irgendwie ja, spannend war, dann halt so in einer komprimierten Art auf Leute halt eingebrochen ist, also so ihnen präsentiert wurde, dass halt auf einen Schlag halt viel mehr passieren konnte. In der Zeit von Limp Bizkit waren halt gleichzeitig schon so viele verschiedene Kanäle, dass du halt dir schon da eher ausgesucht hast, was es eher so meins.
Also das bedeutet ja, dass es seit Smells Like Teen Spirit kein weiteres Smells Like Teen Spirit mehr gegeben haben
kann. Das wäre auch meine Frage. Ich glaube schon, aber was schon.
Und wenn so ja, ist, was ist das?
Ja, das wäre auch eine Frage von mir, müsste ich vielleicht auch nochmal überlegen, aber was du halt auf jeden Fall hast, ist, dass wenn du Smells Like Teen Spirit hast und du hast ein Album und das ist ein Jahr draußen und das ist einfach erstmal passiert, ohne dass es jemand bemerkt hat, in Anführungszeichen, und dann bemerken es alle, dann hast du natürlich ganz viele Kräfte, die sagen, sowohl Musiker als auch Plattenfirmen, das wollen wir recreaten. Wir wollen das auch
haben. Genau.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass Limp Bizkit auch so ein bisschen ein Versuch ist, sowohl als Band als auch vom Label, irgendwie ein Live, so ein Nerv zu treffen.
Und aber so wirkt es auch.
Und schon ein bisschen gezielt. Keine Ahnung, ich weiß zu wenig über die Geschichte von Limp Bizkit und vielleicht ist auch dieser ganze Vergleich, den wir hier sehr weit ausdehnen, ein bisschen zu hart. Aber trotzdem beschäftige ich mich schon länger, dass ich das Gefühl habe, wenn ich immer so Festival angucke, wer da so auftritt, dann sind es seit 15 Jahren gefühlt dieselben Bands, die so als Headliner sind. Dass diese ganzen Bands, die irgendwie noch so eine Bewegung ausgelöst haben oder die irgendwie so die ganzen 2005er Bands, da weiß ich nicht, Franz Ferdinand und Manu Diao oder weiß nicht, oder meinetwegen auch Fettes Brot und so, das sind immer noch die gleichen Headliner. Und ich habe den Eindruck, dass so nach 2007 oder was auch immer, es viel weniger neue große Hypes gab um irgendwelche Künstler. Aber es kann auch sein, dass diese Festivals, auf die ich gucke, einfach immer noch dieselbe Generation ansprechen und dass die einfach älter werden und die Leute gehen halt zum Hurricane, die früher 20 waren und jetzt 30 sind.
Ich glaube, es ist die dritte Variante. Du bist auch nicht mehr so richtig up-to-date, was bei Festivals so Headliner ist aktuell. Das kann sein. Weil ich weiß nicht, das ist locker 10 Jahre her, dass Franz Ferdinand auf irgendeinem Festival
Headliner war. Also immer wenn ich Festivals mir angucke, dann kenne ich in den obersten Zeilen kenne ich die alle. Und das, finde ich, ist ein schlechtes Zeichen. Ja, das
sind doch heutzutage voll oft irgendwelche Trap-Superstars und
also weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es gibt nicht die Art von Jugendkultur, die es in den 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren gab. Das hat sich irgendwie wenig fortgeschrieben.
Nee, das kann man aber auch erklären mit dem tatsächlich, darum war das eigentlich ein ganz gutes Thema, mit dem Vergleich zwischen Nirvana und Limp Bizkit, weil eben das Internet unglaublich viel verändert hat. Für die Musikindustrie.
Es ist individueller,
es ist so diversifizierter. Es ist total so. Es gibt halt einfach nicht mehr die Gatekeeper, die halt sagen, das ist jetzt der heiße Scheiß, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Aber gibt es nicht ein Bedürfnis in der Generation, einen kollektiven heißen Scheiß zu haben? Aber dieses Erlebnis zu haben, zu geil, da ist das große neue Ding, Franz Ferdinand und alle gehen hin.
Ja, aber heutzutage ist halt das große neue Ding 187 Straßenbande und Capital Bra. Und
Capital Bra ist doch schon 10 Jahre alt.
Capital Bra hat irgendwie vor 2 Jahren gerade erst den Beatles-Rekord der meisten Nummer-1-Hits geschlagen und verkauft.
Ja, aber ist auch das im Verhältnis gesetzt, weil es nicht mehr um physische Verkäufe geht, sondern
aber
um
würde ich Capital Bra hören, wenn ich jetzt 17 wäre?
Vielleicht. Man nicht, aber das ist ja auch sehr hypothetisch.
Also die
du wärst
Leute,
ja auch nicht dieselbe wie jetzt.
Nein, aber es gibt ja Entsprechungen. Es gibt ja Entsprechungen zu Leuten, die aus einem vergleichbaren Elternhaus kommen, die vergleichbar sozialisiert sind, die damals, als wir in dem Alter waren, diese ganzen Dinger groß gemacht haben und die Hypes erzeugt haben. Und was hören diese Leute heute als Substitut?
Capital Bra. Yassin, Audio 88.
Also es gibt das, sagst du?
Ja, nee, natürlich gibt es das, aber halt anders. Es gibt das halt
einfach viel, viel in viel, viel individuelleren Kanälen. Wir reden ja seit Social Media gerne über Blasen. Wir leben, was unser Musikgeschmack betrifft, halt, wir haben so eine Schnittmenge, in der wir drei uns bewegen, wo wir Sachen halt alle geil finden. Jeder von uns hat aber auch noch für sich nur Sachen, die findet er geil.
Ja.
Und wenn
wir schleppen viel Vergangenheit mit uns mit.
Und ja, genau. So wie jeder. Wir sind halt alt genug, dass wir halt einfach jetzt über bewusst tatsächlich 2 Jahrzehnte reden, in denen wir Musik Musik gehört haben und das auch wirklich wahrgenommen haben. Ja. So, ne? Also seit wir 15 sind, finden wir Bands gut und finden Songs gut und das auch entschieden und auch ausgesucht. Ja. So, und jetzt mittlerweile kannst du halt einfach rausfinden, so, ja, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und vielleicht gefällt mir einfach Rockmusik halt nicht so sehr, aber ich finde halt irgendwas, was halt im Hip-Hop-Genre ist und oder im Rap-Genre, das ist ja auch interessant, weil wenn du da drin bist, ist es halt schon ein großer Unterschied, ob du 187 Straßenbande gut findest oder ob du Audio 88 gut findest, was schon wieder so viele, so zwei Welten sind, die so unterschiedlich sind, wie sie nicht anders sein könnten.
Ja.
So, das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass es halt auch, es ist ein Beat und jemand macht dazu Sprechgesang oder Rap. So, aber ansonsten sind es komplett unterschiedliche
Welten. Aber gibt es trotzdem, dass ich jetzt im echten Real Life, wenn es kein Corona wäre, die Leute optisch unterscheiden würde und ich würde durch die Schanze gehen und sagen, ah, da sind die Leute, die das und die gehen zum Konzert von Bö und du hast so Lifestyle und Gruppen und so.
Bin ich halt einfach zu alt für, um das sagen zu können.
Weiß ich auch nicht.
Also,
wir sind raus.
Ja, was das betrifft, sind wir halt raus. Wir sind halt nicht die, wir sind nicht die Generation, die jetzt Sachen irgendwie kreiert, die halt...
Nein, aber zumindest erkennen können. Also weißt du, wenn ich früher in der Schanze war, konnte ich genau sehen, der hat so eine Jeans und hat so einen Haarschnitt, der geht jetzt garantiert gerade zu dem... Früher wusste ich, heute finden die und die Konzerte in Hamburg statt. Und wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, konnte ich genau sagen, wer gerade zu welchem Konzert
geht. Ah, weißt du was? Das finde ich aber gut, dass das so ist. Weil es eine Sache gab, die ich auch schon als Jugendlicher am Musikmachen richtig doll geschätzt habe, weil man in der Pubertät und in jugendlichen Jahren ja sich viel damit auseinandersetzen musste, gelabelt zu sein, als du siehst so und so aus, du bist bestimmt so und so.
Ja.
Und halt irgendwie, auch ich als jemand, der halt auch schon in jungen Jahren wusste, dass ich halt andere Sachen mag und mache als andere, halt damit ja auch konfrontiert war, dass es bei manchen Leuten nicht gut angekommen ist.
Ja, richtig.
Und eine Sache beim Musikmachen halt das Ding ist, die ich bei wenigen anderen Sachen gefunden habe, also naja, so bei kreativen Sachen allgemein kann man das sagen, du siehst es den Leuten nicht an, was sie können. Du kannst schon sagen, okay, da ist jemand, der ist halt irgendwie gut, der ist sehr sportlich, so, der ist bestimmt ein guter Sportler, weil halt einfach die Physis das vorgibt. Da ist jemand, der ist sehr, sehr gut gekleidet, der kauft sich, der hat irgendwie so Markenklamotten an, okay, der ist bestimmt irgendwie finanziell besser aufgestellt als ich. Wenn es ums Musikmachen ging, konntest du niemals wissen, nur wenn du jemanden anguckst, was der kann. Und das fand ich immer super, weil es viel, viel authentischer war, wenn du es rausgefunden hast, dadurch, dass du gesehen hast, was jemand
macht. Und du meinst, dass es heute vielleicht mehr der Fall, das fände ich richtig
aber
geil.
Aber was du ja eigentlich meintest, Benni, sind ja diese Codes,
ich habe die ja auch nie mitgemacht.
Nee, richtig.
Aber ich kannte aber sie halt.
Aber das ist doch super, weil es halt ein...
Ja, ich finde das toll, das würde auch passen zu dem, was wir schon häufiger gesagt haben über diese Generation, dass sie vielleicht ein bisschen...
Individueller?
Ja.
Und selbstbestimmter?
Ja, und sich nicht so steuern lässt.
Du, das ist halt ganz spannend, wenn ich war neulich im Studio und wir haben was aufgenommen mit meinem Neffen, der ist 13 Jahre alt und wir haben ein Kindermusikprojekt aufgenommen und der hat dafür was eingesungen, weil er ein guter Sänger ist. Und dann habe ich ihn auch gefragt, so, was hörst du denn gerade so? Und die Antwort war halt tatsächlich unglaublich divers. Dass es halt nicht so war von wegen so, ich höre Rockmusik.
Ja.
So, sondern so, den Song finde ich gut, den Song finde ich gut und den Song finde ich gut. Und die hatten halt alle nur miteinander gemeinsam, dass sie halt vor kurzem veröffentlicht wurden, aber halt alle nicht genremäßig aneinander gebunden waren. Das heißt, dass die vielen, vielen
Kanäle... Und es ist nicht alles Mögliche und Radio, was man früher immer als die...
Nee,
die
weil Radio No-Go hört Antwort. Kein 13.
Richtig, aber früher gab es halt das, oder im Pendant, früher gab es halt dieses... Ja, so alles Mögliche und dann warst du gleich abgestempelt als okay, du bist also nicht der coole Rocker, der coole Hip-Hopper oder hast keine Ahnung, weil du nicht mehr musst. Was ist das? Genau. Also das ist der Timer, dass wir auf das Kind Zahnpasta spielen müssen.
Ah ja.
Auf das Kind müssen
wir Zahnpasta spielen. Ja, auf die Zähne.
Aber das Gute ist ja...
Wie weit sind wir in diesem Podcast, muss ich mal
sagen? Eine Stunde 28.
Das geht ja noch.
Ich muss so krass pissen.
Wieso muss man denn auf das Kind Zahnpasta schmieren?
Es gibt ein neues Phänomen, das heißt Kreidezähne. Das haben viele Kinder und kein Arzt weiß, warum es so ist. Und das ist, wenn irgendwie Zähne weich werden oder so und wegfaulen. Und zwar die Milchzähne.
Mhm.
Und das betrifft die Schneidezähne vorne. Und man kann es nicht erklären, man kann nur es verlangsamen, indem man möglichst viel gut und gründlich mit Einbüschel-Zahnbürsten. Kennst du Einbüschel-Bürsten?
Noch nie gehört, nein.
Das sind Zahnbürsten, die nur ein Büschel haben, statt viele.
Ach Bürsten. Doch, mein Bruder hatte sowas, als er eine feste Klammer hatte.
Mhm. Und die müssen wir planen und außerdem muss das Kind beim Schlafen noch, deswegen stelle ich mir jetzt täglich einen Wecker. Das war gerade die Signal. Ich muss so krass dringend.
Dann geh du doch pinkeln und Tim erzählt jetzt was von, von seiner schönsten Erfahrung mit Live-Musik.
Oh. Die will ich auch hören.
Ja, ja, aber kannst du dir einen Podcast anhören in 38 Wochen, wenn du soweit bist. Freue dich schon mal drauf. Okay, das kann ich, als du das eingeleitet hast, dachte ich, oh Gott, was kommt denn jetzt? Kann ich denn überhaupt was bieten? Aber kann ich sofort was sagen? Und das, da kann ich sogar noch mal ein bisschen zurückgreifen auf etwas, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Wir haben ja beim Oxmox Band Battle teilgenommen. Und das ist ein Band Battle in Hamburg. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht sogar schon mal im Podcast erzählt habe. Falls nicht, hier kommt's jetzt. Und falls doch, egal. Dann ist es lange her. Da sind wir ins Finale gekommen. Da haben wir, das war besser erklärbar als beim Boxweltmeister, sondern da konnte man wirklich wie beim Fußballturnier durch die verschiedenen Runden immer weiter gewählt werden und dann gab es ein Finalturnier sozusagen, also ein Finalkonzert in der Hamburger Markthalle. In der, ich sage immer ausverkauften Hamburger Markthalle. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ausverkauft war, aber ich erzähle es immer so und es fühlte sich auf jeden Fall so an, weil es war auf jeden Fall voll. Haben wir, glaube ich, mit sechs anderen Bands, ich glaube, es waren sieben insgesamt gespielt, vor der ausverkauften Markthalle in Hamburg, vor dann rund 1000 Leuten. Und das war nur so ein kurzer 20-Minuten-Gig oder 22 Minuten so um den Dreh. Aber diese 20 Minuten da auf der Bühne vor so vielen Leuten ist mit weitem Abstand das geilste Live-Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte, wo ich auch gefühlt durchgegrinst habe die ganze Zeit, weil es so unfassbar war, vor so vielen Leuten zu spielen. Und das ist auch etwas, wo ich schon oft drüber nachgedacht habe, weil wir haben ja schon hier etabliert, dass unsere Band damals bestand aus dir, sehr guter Musiker, und unserem Bassisten und mir nicht so gute, aber dafür sympathische Musiker. Und uns vereinte halt diese krasse Dreierfreundschaft, weil wir ja auch sehr viele Konzerte gespielt haben und sehr viel Musik gemacht haben und uns auch vorher schon sehr gut verstanden haben. Und wir sind trotz dessen, wir auch in diesen ganzen Vorrunden im Durchschnitt nicht die besten Musiker waren, bei weitem nicht. Ich war, glaube ich, nie irgendwie der beste Schlagzeuger und unser guter Freund Kai war nie der beste Bassist und trotzdem sind wir immer weiter gewählt worden von diesen Jurys und Publikumsentscheidungen. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass Konsumenten von Musik, von Live-Musik, nicht primär darauf abzielen, eine technisch sehr gut dargebotene Show zu bekommen, sondern eine gewisse Energie zu spüren und ein Erlebnis zu haben und teilzuhaben an sehr positiven zwischenmenschlichen Interaktionen. Und wir haben das ja ein bisschen Vorbild die Ärzte, so wie ich es damals wahrgenommen habe, auch viel auf der Bühne miteinander geredet und kommuniziert und halt nicht nur den Fokus komplett auf die Musik gelegt, sondern auch so auf Entertainment zwischendrin. Und ich glaube, das hat uns immer sehr doll unterschieden von vielen anderen Bands, die sehr verkopft daran gegangen sind und eben halt versucht haben, technisch sehr gut zu sein und fehlerfrei zu spielen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat uns sehr ausgemacht. Und das war mein allerbestes Live-Erlebnis. Wir sind Dritter geworden, kann man noch an der Stelle sagen. Also wir waren die drittbeste Band in Hamburg. Ohne Plattenvertrag.
An dem Abend.
An dem Abend, von denen, die da mitgemacht haben. Es wird immer weiter eingeschränkt. Aber das war auf jeden Fall das beste Live-Erlebnis. Und ich glaube, das ist auch das, was letzten Endes zumindest für eine bestimmte Art von Musikfans das ist, was zählt, nämlich Energie und Emotionen vermittelt zu bekommen. Und gar nicht, dass das alles perfekt läuft, was da auf der Bühne passiert, sondern dass dieses Mensch hier... Und deswegen bin ich auch bis zum heutigen Tag so ein großer Fan von dieser Band Kraftklub, weil das, was diese Band, obwohl die super durchgeplant ist mit ihren Outfits, mit ihren Shows, mit ihrem Layout von ihren CDs und alles passt und es gibt Hosenträger mit Kraftklub, bla bla bla, also alles durchkommerzialisiert auch. Aber trotzdem macht die Musik und auch wenn die Jungs live spielen, den Eindruck, als wären die halt super authentisch. Und das ist das, was ich wahnsinnig sexy finde bei Musik, wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand mit mir spricht und mir irgendwelche Geschichten erzählt, die er oder sie wirklich tatsächlich erlebt hat, die sie beschäftigen. Dadurch hat das was Wahres und Wahrhaftiges, was dann irgendwie in mir resoniert und was ich dann in meinem eigenen Kopf weiterspinnen kann. Und das liebe ich ganz doll. Und das ist, finde ich, eine Qualität von Musik, die nur sehr wenige Künstler in meiner persönlichen Perspektive erreichen. Und wir haben das damals erreicht, würde ich sagen.
Ja, das ist bestimmt wahr. Also, dass halt... wir da bei, jetzt auf das Konzert bezogen, dass halt genau das hinbekommen haben, was du sagst, nämlich halt einen speziellen Moment zu kreieren für die Leute, die da waren und sich das angeguckt haben. Und das ist eigentlich ja immer so, dass halt, wenn wie du gerade auch schon schön sagtest, in dem Zuhörer was resoniert mit ihm oder sich der Zuhörer angesprochen fühlt oder mitgenommen fühlt oder überwältigt fühlt, irgendwie berührt fühlt, wenn sich in dem Zuhörer was bewegt, ob positiv oder negativ sogar, dann ist es ein Moment, der halt einfach besonders ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie gut die Performance ist oder so. Das ist tatsächlich auch was ich schon in ganz frühen Jahren so von meinem Vater erzählt bekommen habe, wenn halt irgendwie Beatles-Platten halt irgendwie liefen bei uns zu Hause oder so, dass er dann so Statements, die halt so in der Musikszene halt anerkannte Wahrheiten sind, daraus gehauen hat, wie von wegen, dass Ringo Starr ein viel überqualifizierterer Drummer war, also im Verhältnis von dem, was er eigentlich konnte, zu dem, was er da gespielt hat. Oder dass auch zu anderen Künstlern Bob Dylan ein schrecklicher Sänger war und auch immer noch kein guter. Und dass aber diese ganzen Sachen nicht das Wichtige sind, sondern das Wichtige ist, dass Menschen berührt werden. Und dass sowas nicht zum einen nicht planbar ist und zum anderen halt auch dadurch nicht kreierbar ist. Das kannst du nicht planen und das kannst du nicht konstruieren.
Aber du kannst vielleicht rekonstruieren.
Ja, aber es wird niemals so sein wie das Original.
Nee, rekonstruieren im Sinne von hinterher verstehen, warum.
Man kann aber immer nur sagen, dass da was passiert ist, nicht wie das passiert ist. So, du kannst, also da gibt's, es gibt ja den, die Forschung der systematischen Musikwissenschaften, die sich mit Sound, also mit klanglichen Phänomenen und musikalischen Phänomenen halt auf einer wissenschaftlichen Art und Weise auseinandersetzt, die versucht, diese Sachen herzuleiten und halt Vergleiche zu ziehen und somit halt irgendwie rauszufinden, was passiert, wenn Leute Musik hören. Und das eine, was halt eben immer wieder auftaucht, ist, dass eine Sache halt nicht kalkulierbar ist, nämlich der Rezipient an sich, der halt immer ein Mensch ist, der komplex in vielen, vielen Dimensionen ist und darum halt nicht vorhersehbar. Und was ein Hit wird, kann man vorher nie sagen. Wenn es dann ein Hit ist, kann man sagen, was da funktioniert hat.
Das meine ich mit Rekonstruierbarkeit.
Genau, so in Hindsight ist es alles immer irgendwie nachvollziehbar. Aber würde man wirklich wissen, wie das funktioniert, Leute zu berühren und was Leute berührt in genau dem Moment und in dem Kontext, in dem man gerade in der Welt, wie komplex sie auch ist, halt sich befindet, ist unmöglich. Ja. Und das ist auch was gut daran ist, weil es halt eigentlich etwas ist, woraus man Motivation ziehen kann, dass die halt dazu führen kann oder dafür führen sollte und was sich jeder halt bewusst machen sollte, der halt kreativ ist und sich präsentieren will in der Welt, dass halt die Qualität dessen, was du machst, natürlich irgendwie analysierbar ist auf dem Handwerk, das du benutzt, so, aber dass der Wert des Ganzen immer von dem definiert wird, der es rezipiert. Immer die Person, die den Song hört, entscheidet, ob der Song für die Person selber immer individuell wichtig ist. Und natürlich gibt es das Phänomen von wegen, oh, das ist ein Hit, voll geil, ja, alle finden ihn gut, finde ich jetzt auch gut. Und einfach, weil vielleicht man nicht so gut darüber nachdenkt und man findet dann das Drumherum super und so. Und den Hype mag man dann. Aber dennoch ist es immer unvorhersehbar und es ist magisch und darum halt etwas, was einen ein Leben lang beschäftigen kann und erfüllen kann, weil es eben nicht theoretisch ist, aber sondern rein emotional.
Ist genau wie beim Maschendrahtzaun. Ist genau, das trifft alles das, was du gerade gesagt hast. Es ist ein besonderes Phänomen, man kann es nicht so richtig erklären. Man findet vielleicht das Drumherum gut, wie dieser Song entstanden ist, man findet das vielleicht witzig und dann hört man sich das öfter an und dann findet man vielleicht den Song an sich auch irgendwie gut.
Aber beim Maschendrahtzaun ist es tatsächlich mehr das Drumherum.
Das ist ein krass erfolgreicher
Nummer 1. Ja, aber das kann man nicht wirklich vergleichen, weil es halt ohne, dass es halt im Kontext der TV-Total-Show
präsentiert
gewesen wäre, hätte das nicht funktioniert. Genauso wie übrigens, Wo bist du, mein Sonnenlicht, was halt auch in diesem selben Kontext präsentiert wurde, was halt einfach Aber diese, so, ja klar kann es sein, dass Leute sich dann halt auch irgendwie das anhören und davon irgendwie inspiriert oder berührt sind. Das mag sein, aber es ist nicht so, dass es halt so viele Leute hätten hören können, wenn es diesen
Content hätte. Sie gar nicht erreicht. Nee. Und wenn, hätte es vielleicht auch nicht so funktioniert. Aber dennoch, es ist ja das nicht
kann man niemandem abschreiben, wenn das jemand geil findet,
ja, das dann stimmt. Ist das
super. Ja, ich finde Marshmallow-Sound
super. Aber es ist ja nicht nur der Rezipient, sondern das, was Tim vermutlich auch gesagt hat, als ich auf Klo war, es ist ja auch, geht ja auch von dem Performer oder den Performenden aus, denn wahrscheinlich hast du es schon so, wenn du eine Band hast, die auf der Bühne steht und der aus deren Körpern spricht, wie viel Freude sie haben und dass sie sympathisch wirken und dass sie authentisch wirken und dass sie offen wirken und dass sie die Spaß an ihrer eigenen Musik haben, dann wirst du einen Raum mit x unbekannten Personen wahrscheinlich häufiger erreichen als eine Band, bei der das nicht so ist. Natürlich kann es auch Bands geben, die da völlig emotionslos und cool stehen und das löst auch was aus, aber trotzdem hast du halt diese Bands, wo alle Leute sich einig sind, die Leute waren einfach super sympathisch. Und denen gönne ich das voll. Und
ja,
für die stimme ich auch. Und das, egal, ob sie nun sauber gespielt haben oder nicht, das hat einfach Spaß gemacht. Das sind dann solche Aussagen, die hinterher kommen irgendwie.
Jetzt werde ich auf Toilette gehen.
Ja.
Cool. Jetzt darfst du, wenn du irgendwie nach einem Lieblingsmoment fragen. Oder auch nicht. Mach, was ihr wollt. Ich bin gleich wieder da.
Ich würde gerne auf das, was du gerade gesagt hast, nochmal kurz was sagen. Nämlich, dass das, was du beschreibst, von wegen, wenn man halt sieht, da passiert halt irgendwas, da ist Energie, da ist halt, die sind überzeugt, die sind derbe into it und du nimmst es halt irgendwie auf, kann man halt aber auch sagen, dass das ein so zwischenmenschliches Phänomen ist. Ja. Wenn man das mal vergleicht mit der Situation zum Beispiel, wie jemand in einen Raum
kommt. Ja, das wollte ich gerade
so
sagen.
Ne? Also richtig. Halt, wenn jemand reinkommt, sagst du so, hallo, ich bin der Benno, so, moin, wo kann ich mich hinsetzen und ruhig sein? So.
Ja.
Dann ist es halt anders, als wenn ich reinkomme, so, moin, du siehst witzig aus, dich mag ich, na, was ist los? Und das ist natürlich das, die Art der Präsentation, die man auch professionalisieren kann. Ne?
Ja, also, und genau, du kannst sie so professionalisieren, dass Leute es nicht merken oder dass sie es merken, aber wenn du es auf dem Level wie Tim und ich machst, dass halt Leute sind, die überhaupt damit zu kämpfen haben, gerade einen Ton sozusagen rauszubekommen, sage ich mal übertrieben, die einfach keine Musiker sind, aber die es trotzdem irgendwann erreichen können, einfach weil sie Bock drauf haben, weil sie es irgendwie doch was in sich haben, was sie rausgeben können und dann auf der Bühne stehen und plötzlich so einen Moment erzeugen können, dann ist es halt so ein bisschen wie, wow, ich kann sowas mal erleben.
Ja.
So einen echten, richtigen Bühnenmoment.
Ja, und das ist halt für sich dann halt auch wieder ein spiritueller Moment.
Ja.
Und das ist dann in der Situation und für jeden, der daran beteiligt ist, besonders, dass das Traurige oder sagen wir mal, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachtet, ist halt, dass das sehr viel existiert und die Leute, die diese Momente oder Situationen kreieren, also die Künstler auf der Bühne, eben halt trotzdem da nicht große Aufmerksamkeit für bekommen.
Ja.
Also was halt die Großartigkeit des Moments ja überhaupt nicht schmälert, das ist ja völlig egal. Also ob da jemand steht, der halt einfach Weltruhm hat oder so und dich berührt oder ob da jemand steht, der halt ein Kumpel von dir ist und halt in diesem Moment halt einfach denkt, so, ich spüre euch mal einen Song vor und
ja, das funktioniert, ja.
Das passiert in dir. Das ist ja wurscht. Worauf wollte ich hinaus?
Weiß nicht.
Dass es schön ist.
Es ist
dass
schön.
Es einfach schön
ist. Es ist super schön und ich überlege auch, woran, was es ist, ob es Narzissmus ist oder ob man einfach gerne im Rampenlicht ist, aber ich glaube, es ist einfach tatsächlich, es hat halt was mit einem selber so ein bisschen zu tun. Also wenn
Oh, da kann ich was ganz Spannendes darüber sagen. Nämlich, wo wir vorhin vom Rezipienten redeten.
Ja.
Von wegen, dass halt, ob es was wert ist oder nicht, immer von dem Menschen, der es hört, selbst definiert wird. Und dass das bei jeder Art von Kunst so ist. Also, dass wenn du was darin siehst, wie halt irgendwie der Stuhl gerade da steht und dich das irgendwie berührt, weil es mit dir resoniert, dann ist das für dich ein magischer Moment. Das muss aber dann halt natürlich nicht für jeden anderen auch gelten. Aber generell ist es so, dass es immer so ist, dass halt es immer bei Kunst um die Person geht, die es hört. Es ist tatsächlich, also wo man jetzt so in diesen ganzen Diskussionen mit Satire so oft redet von diesem Satz, so man muss das Werk vom Künstler trennen, vergisst man eine Sache, das tut jeder sowieso schon, weil immer wenn du was hörst, geht es immer nur um dich. Es ja, geht stimmt. nicht um die Person, die es macht, sondern es geht darum, wie es sich ja, mit dir gut. anfühlt, was diese Person
macht. Es gibt natürlich auch diesen ganzen Fankult-Aspekt, dass Leute halt in die...
Nein, ich meine das viel rudimentärer ja. auf dem
Moment, das verstehe ich.
Wenn du etwas rezipierst, also wenn du etwas hörst. Oder
aber
etwas
das, was du rezipierst und was auslöst, das bringt halt auch eine Qualität mit sich. Die kannst du nicht immer objektiv festnageln und so weiter. Aber dass es irgendwie in dir resoniert, liegt auch daran, was gesendet wird. Und es geht zwar um dich, aber es kommt auch von was anderem. Also dieses, ich weiß nicht, was das ist, Kant oder irgendeine Scheiße in der Philosophie, das ist diese Sache, Kunst entsteht immer in dem Moment im Zwischenraum zwischen Kunstobjekt oder Performance und Rezipient. Es ist nie nur in dir und es ist auch nie nur objektiv in dem Objekt, sondern es muss, aber wenn da nichts kommt, dann kann auch wenig passieren. Ja. Und deswegen wirst du, sag ich, mein Raum mit 100 verschiedenen Leuten und du stellst dich vor verschiedene Bands, werden die Leute unterschiedlich reagieren. Statistisch kannst du das bestimmt irgendwie auswerten. Ich weiß, dass ich einmal so umgehauen wurde. Du hast, glaube ich, hast eben erzählt von einem Bandbattle.
Ja, beim Oxbox.
Ja, und ich hab auch, glaube ich, einmal beim Bandbattle oder mehrfach, weiß nicht, aber ich erinnere mich an ein Bandbattle in der Markthalle, im Marx, in der kleinen Markthalle, wo wir gespielt haben und das war das erste Mal, es war super aufregend und es waren halt auch Leute dabei, die nicht für uns da waren, sonst kamen halt unsere Freunde. Und wir standen auf dieser Bühne und wurden von diesen krassen, heißen, hellen Scheinwerfern angestrahlt und ich konnte das Publikum nicht sehen. Und ich wusste nicht, was los ist, ich wusste nicht, wie wir klingen da draußen und wir haben unseren ersten Song gespielt und ich konnte nichts sehen und dann war das Lied vorbei und es war Stille. Und dann kam aus dieser Dunkelheit bzw. grellen Scheinwerferhelligkeit kam so eine Welle des Applauses und das war so abgefahren, dass da Leute, die mich nicht kannten, nicht kein Höflichkeitsapplaus, sondern das irgendwie geil fanden. Das habe ich bis heute mitgenommen. Das war fantastisch.
Leute, jetzt muss ich mal ein paar Sachen sagen.
Muss man moderieren hier.
Ich werde jetzt mal ein bisschen moderieren. Wir sind jetzt inhaltlich zu Kant gekommen. Wir haben jetzt schon dreimal mindestens das Wort resonieren benutzt. Wir müssen auch an unsere Bildungsfernhörer zu denken. Und aus diesem Grund würde ich mir wünschen, auch in Anbetracht der Länge dieser Podcast-Folge bisher, dass wir jetzt nochmal über ein sehr alltägliches Thema sprechen. Nicht mehr so abstrakt. Nicht mehr so Metaebene, sondern ganz konkret in die Sache rein. Und zwar...
Über das echte Leben.
Hast du auch gerade Discord gecheckt?
Ich habe gerade geguckt. Discord, ihr könnt euch den Link angucken in irgendeiner Folgenbeschreibung, keine Ahnung welche. Kommt eh keiner, ist egal. Wir haben einen konkreten Hinweis bekommen eines Hörers, lieber Lars. Vielen Dank dafür.
Ich habe es auch gerade auf dem Klo.
Und es ist genial. Es hat, ja. Der Klobesuch eben hat mein Leben verändert.
Meins auch.
Kann ich jetzt schon sagen. Mhm. Ich muss es kurz ausprobieren, ob es funktioniert. Es funktioniert. Benno, wenn du kochst.
Was häufig vorkommt.
Was nie vorkommt.
Was nie vorkommt.
Ich bin in der dankbaren Situation, dass meine Frau sehr gut und sehr gerne kocht und vor allem halt meine Kochkünste richtig scheiße findet.
Aber
und ich auch das selber weiß und darum es nie tue.
Aber du wirst doch mal
so ähnlich wie
Wasser kochen für Nudeln oder Kartoffeln oder...
Ja, das durchaus.
Ja. Und dann als hat man Assistent einen, zum man ja. hat einen Topf auf dem Herd. Und man hat einen Deckel da drauf. Mhm. Und man guckt, also man hat den Deckel drauf, damit man energetisch sinnvoller die Wärme in den Topf leitet und nicht gleich wieder rauslässt. Mhm. Und dann guckt man ja irgendwann mal in den Topf rein und muss dann mal vielleicht rühren und vielleicht nochmal irgendwie nachsalzen und dann gleichzeitig rühren, whatever. Und dann muss man den Deckel ablegen. Was machst du, wenn du den Deckel ablegen möchtest, der vorher auf dem Topf drauf war? Vielleicht ist da schon Soße gegen gespritzt.
Heißes Kondenswasser auf jeden Fall.
Das
läuft dann immer runter.
Du meinst einfach den Vorgang, einen Deckel vom Topf zu nehmen.
Ja, und dann ablegen zu wollen.
Ja.
Wenn du ihn nicht direkt danach wieder drauf tust. Das kann man ja auch noch mal kurz reingucken, kochen und nicht wieder
genau.
zu.
Ja, ich suche mir dann eine freie Stelle irgendwo auf einer Ablage und da lege ich den dann verkehrt rum hin.
Verkehrt rum, okay. Ja, das mache ich auch so.
Ich mache es anders, witzigerweise. Also zumindest, wenn es Kondenswasser ist, dann lege ich den Deckel einfach auf eine Platte, die nicht benutzt wird.
Kannst du ja auch machen.
Aber was halt abwischen, aber offensichtlich geht, ich weiß natürlich nicht, ob es bei allen Modellen der Fall ist, aber was offensichtlich geht und so gedacht ist von den Ingenieuren,
die. Tim hat hier übrigens einen Beispieltopf dabei.
Das muss man tatsächlich sagen. Nee, andersrum, oder?
Nee. Also man kann zwischen dem Griff des Topfes und dem überstehenden Rand.
Richtig, er steht
oben
über.
Das kann man den Deckel einklemmen.
Ja.
Das geht bestimmt nicht mit jedem Modell.
Aber mit jedem, wo der Rand übersteht,
vielleicht. Ja.
Vielleicht ist das der Grund, warum der Rand übersteht.
Weiß ich nicht.
Warum sollte der daran sonst überstehen?
Na, damit der Deckel besser passt.
Ja, natürlich. Der Deckel braucht
auch die Fläche. Nein, nein, nein. Der Deckel hat es ja auch. Der Deckel, beim Deckel steht es immer über.
Ja, aber wenn keine am oberen Rand des Topfes nicht auch eine Fläche abstehen würde, würde es ja nicht abschließen. Dann würde das einfach lose
draufstehen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn jetzt der Bereich hier gerade wäre und der quasi dann ein winziges Tick kleiner, aber trotzdem übersteht der Deckel, würde er trotzdem abschließen.
Nicht so genau, gut. Aber dann hättest du immer halt eben Kondenswasser, was halt dann über den Rand direkt immer runter tropft.
Das mag sein. Recht. Das mag sein.
Aber man trotzdem
kann den Deckel einklemmen.
Ja, man kann den Deckel einklemmen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es so stabil ist, dass wenn ich dann danach mit meinem Löffel drin rumrühre und Sachen reinschmeiße, ob mir nicht ständig der Deckel irgendwie durch die Gegend ballert und mich nervt. Man müsste es ausprobieren im Praxistest, aber in dem Video, das unser lieber Lars da gerade von TikTok geteilt hat, sah es plausibel aus. Und ja, ich werde es ausprobieren, lieber Lars. Vielen Dank dafür.
Ja. Ich möchte da aber auch aufgreifen, was Benny gerade sagt, dass wenn man halt diesen Deckel da so einklemmt und dann halt noch im Topf rumrührt, dass das vielleicht dazu führt, dass der Deckel einfach runterfällt und dann halt irgendein ganz anderes Drama passiert. Und möchte da mal auf den Pragmatismus mal drauf hinweisen, so, weil ich durch meine Frau, die ist Gastronomin, hat eine Bar, den Chuck Club in Hamburg, Bettina Kupsa, könnt ihr ja mal googeln. Besucht
den Chuck Club, wenn es wieder geht.
Da habe ich halt durch ihre Affinität für Kulinarik und für Drinks und halt auch fürs Kochen halt sehr, sehr viele Dokumentationen halt über auch Sterneküche und so gesehen. Und ich würde mal sagen, wenn man halt sich so anguckt, unter welchen Umständen und in was für einer Geschwindigkeit in Profiküchen gekocht wird, wo ja das Handwerk perfektioniert ist des Kochens, wenn man so will. Das sind ja Profis, die kochen. Würde man sowas, glaube ich, nie sehen. Einfach, weil es nicht pragmatisch ist, weil du halt die ganze Zeit in Bewegung bist und auf einmal hast du so ein Ding, was irgendwie auf so einer halbfesten Konstellation halt irgendwie steht, was halt eigentlich dazu führen kann, dass wenn du da einmal doof gegenkommst, was halt in der viel bewegten Küche passiert, also die ganze Zeit eigentlich so ist, dass dann halt dieser Deckel auf den Boden fliegt, jemand da drauf tritt, der halt gerade im Stechschritt daran vorbeiläuft, hinfällt, auf einmal ein riesiges Chaos ausbricht, Feuer in der Küche, Fettflammen, so, die du nur löschen kannst, wenn du da halt irgendwie einen Feuerlöscher oder Sand drauf kippst. Und all diese Szenarien stelle ich mir vor, wenn man halt diese Sachen macht.
Ich finde so geil, wie du Tims Versuch, hier irgendwie einfache, lighthearted Themen und dann sind wir schon total entgleist hast, wie ich es nicht besser hätte machen können.
Ja, es tut mir leid, aber
nee, du hast halt einfach Unrecht, weil darum ging es jetzt ja nicht. Profiköche haben Leute, die ihre Scheiß sauber machen.
Nee.
Die tun den irgendwo hin.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man sich natürlich so vom Handwerk da schon ein bisschen inspirieren lassen kann, so dass halt, wie sinnvoll ist denn das?
Ja, aber du hast doch niemanden,
wo liegen Profiküche? Wo liegen Profiköche den Deckel hin?
Die haben ganz oft gar keine.
Ja, da ist also sowieso Dauerhitze und Dauerbetrieb. Das kann man ja auch nicht
verteilen. Scheiße, auf den Energieverlust.
Ja. Genau. Also,
aber was mit dem Zeitverlust?
Der Zeitverlust
ist nicht scheißen.
Das kommt ja drauf an, ne? Also,
die haben keinen Zeitverlust. Die machen alles hoch und was sie brauchen, wird dann reingeschmissen.
Es kocht doch schneller und es geht doch schneller.
Ja, aber es kocht dauerhaft.
Ich kann da nur von unserer eigenen privaten Küche sprechen, dass halt es ganz, ganz viele Töpfe und Deckel gibt und so. Und meine Frau benutzt sie auch alle, weil sie halt wirklich sehr regelmäßig ist, auch in Zeiten, wo man halt nicht essen gehen kann, was wir sehr lieben eigentlich und auch regelmäßig immer machen, halt sehr, eigentlich jeden Tag für uns exzellent kocht und Deckel überall rumfliegen, da wo wir unsere Töpfe und Pfannen lagern und seltenst zum Einsatz kommen, weil sie tatsächlich doch einfach irgendwie ein vernachlässigendes Ding sind. Worum geht's denn jetzt wirklich dabei? Wie sinnvoll ist es, wenn du Kartoffeln oder Nudeln kochst, dass du einen Deckel drauf machst?
Das ist, glaube ich, generell schon sinnvoll zum Hochkochen, wenn du das nicht im Wasserkocher machst.
Aber du hast schon recht.
Es ist vor allem ein grundlegendes Problem, dass die Aufbewahrung von Deckeln ist super erschwert.
Weil du die Töpfe
ineinander stellst und dann kannst du es nicht mehr machen.
Ich möchte da auf jeden Fall ist das Problem, weil ich halt nämlich dafür zuständig bin, halt aufzuräumen nach dem Kochen, was ich halt, da bin ich immer noch der Nutznießer, weil ich halt jeden Tag irgendwie ein gekochtes, ein geiles Essen bekomme und ich dann dafür zuständig bin, halt da hinten danach aufzuräumen und sauber zu machen und so. Finde ich, ist ein sehr, sehr guter Deal, bei dem ich immer noch viel zu wenig leiste, als dass ich bekomme. Aber ich dann halt derjenige bin, der halt die Töpfe dann halt irgendwie wieder verstaut und so und halt das die quasi ein Storage-Prinzip in der Küche halt einfach irgendwie habe. Und die Deckel halt einfach so obsolet wirken, weil sie viel zu selten wichtig sind.
Ja, stimmt.
Und ich möchte da einen ganz kurzen, sogar habe ich gerade in meinem Künstlerkopf sogar einen ganz schönen Spruch dazu gerade im Kopf gehabt, so von wegen, für jeden Topf gibt's einen Deckel, aber wenn nur der Topf da ist, ist auch alles völlig in Ordnung.
So. Und auch nur der Deckel?
Und auch in der Deckel? Ja, und nur mit dem Deckel kannst du wirklich mal gar nichts machen.
Da kann man
kannst du
anfangen.
Vielleicht so tun, als wärst du ein Ritter und hast ein Schild.
Nee, oder so ein Affe, der Ching de Rassa macht.
Yeah, genau. Ja, genau. Und ein Orchester
dazu. Man braucht ja vor allem nicht mal den passenden Deckel. Man kann auch einen viel zu großen Deckel nehmen, er hat denselben.
Ja, ja, aber dann läuft wieder das Kondenswasser.
Ja, und weißt du was, da das ja so ist, ne? Also ich bin ja dafür zuständig, danach sauber zu machen, und wenn man das mal so auch wieder auf die Profiküche bezieht, es ist halt, wo gehobelt wird, da fallen Späne, und wer eine Küche benutzt und denkt, er müsste danach keinen Dreck wegmachen, der hat einfach ein logisches Problem
in seinem Kopf. Ja, das ist richtig.
Also insofern ist das doch egal.
Was mache ich mit dem Deckel? Zwei Dinge sind möglich. Sehr selten muss ich sie hinlegen, denn entweder es steht sowieso noch irgendein alter benutzter Topf rum und dann packe ich den einfach da drauf. Ich habe immer irgendeinen anderen Nudelsieb oder irgendwas, wo ich den Dauf donnern kann.
Wenn er zu klein ist, der Deckel für den Topf? Oder haben
dann
die
liegt, das
liegt halt der drin.
Ah ja, okay.
Genau das meine ich ja. Keine Angst davor, dass Sachen dreckig werden.
Ja, vor allem nicht ein dreckig, schon dreckiger Topf. Oder im Zweifel ist immer zuverlässig die Spüle. Donnerst kurz in die Spüle, parkst da, bis du den Kack abgegossen hast, dann kannst du es hinterher immer noch in die Spülmaschine räumen oder wegtun.
Ja, zum Abgießen brauchst du den Deckel meistens.
Nein.
Na klar.
Du hast immer ein Sieb.
Nein, für Kartoffeln doch nicht.
Doch. Natürlich.
Sieb doch, ist du denn das Kartoffeln nicht ins Sieb? Weil es Nudelsieb heißt und nicht Kartoffelsieb. Das ist dein Problem.
Weil man
es
Semantik. Weil man, ich habe ja
weil
hier
einen
Topf mit dem Deckel. So.
Ja, I hate it. Dann steigt dir der kochend heiße Wasserdampf über die Daumen und das ist Kacke.
Nein, du hältst es aus und fühlst dich männlich.
Doch, da würde ich mal so ein bisschen Pragmatismus walten lassen, so von wegen, sobald es darum geht, wegen effektiv zu sein, stellst du halt das Nudelsieb in die Spüle, kippst den Topf einfach ohne Deckel da rein und bist halt innerhalb von 2 Sekunden fertig.
Ja,
das, was du machst, dauert 30 Sekunden.
Nein, das dauert erstens keine 30 Sekunden, sondern vielleicht 15 und zweitens...
Und du kriegst nie am Ende, in der Melle tröpfelt es so.
Ja, mach doch.
Was ist zweitens?
Ja, zweitens soll man sich auch ein bisschen Zeit lassen für seine kulinarischen Ergüsse. Würde ich sagen.
Vor allem für die Ergüsse.
Man ist ja nicht...
Je nachdem, was
auch im Flug
sein soll.
Leute,
ja.
Ich muss sagen, anders als mit deinem Papa hatte ich heute gleich 2 Hengste irgendwie zu zähmen. Mir ist es nicht immer gleich gut gelungen. Aber jetzt...
Ich habe das Gefühl, jetzt fallen wir eigentlich an.
Ja, und jetzt hören wir auf.
Ja.
Aufhören,
wenn es am Schluss
ist. Das ist der
Belu-Podcast.
Aufhören, wenn andere Leute anfangen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euren Zuhörern hat es auch gefallen, was ich so in endlos langen Monologen so vor mir gegeben habe.
Wir werden gegebenenfalls die Rückmeldung an dich weitertragen, kann ich jetzt schon mal sagen. Also gib Rückmeldung. Wir freuen uns über Feedback.
Also, mir hat es gefallen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte Support.
Gegen mich, oder was?
Nee, nicht gegen dich. Nicht gegen mich. Es ist nicht kein Gegner. Warum haben wir vorhin gesagt, es ist ein Miteinander.
Also auch Broadcasting
Musik machen ist ein Miteinander.
Aber wofür brauchst du denn Support? Wir supporten uns. Supporte ich dich nicht genug?
Doch.
Fehlt dir was in unserem
Beziehung? Ich hatte das Gefühl, ich hatte noch mehr Support.
Ist das die letzte Folge der Beleuchteten Brüder? Schaltet nächste Woche wieder ein oder auch nicht? Wenn ihr nicht einschalten könnt, dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr einschalten könnt, wisst ihr auch Bescheid.
Jungs, benehmt euch, ihr habt Gäste.
Wir benehmen uns, wir haben Gäste. Vielen Dank.
Wir benehmen uns auch, wenn wir keine Gäste haben, muss ich sagen.
Jeder draußen checkt den Wahnsinn aus. Der Wahnsinn. Könnt ihr bei Spotify
bei und Twitch. Anderen
Streaming-Diensten hören. Bei Twitch könnt ihr euch das angucken.
Genau. Live.
Ja, zurzeit nicht live, wir machen gerade Streaming-Pause, aber checkt der Wahnsinn TV auf Twitch. twitch.tv/derwahnsinntv oder auch der Wahnsinn Band bei Google eingeben.
Oder bei YouTube. Ihr könnt viel finden. Viele gute Videos auch.
Ja, stimmt.
Gute, harte Rockmusik mit Texten, die zum Nachdenken anregen. Wenn ihr da Bock drauf habt, check den Wahnsinn aus, check Bandcamp aus, wenn ihr wollt.
Aber versucht mal Crashkurs zu finden.
Aber verurteilt uns nicht.
Findet ihr Tim Schlagzeug.
Doch, man findet ein Bandfoto von uns.
Ja, stimmt. Bei
Last FM
findet man.
Aber keine Musik?
Keine Musik.
Keine Musik leider, nein.
Aber Darkerton findet man. Aber das
Darkerton findet man auch.
Ihr könnt ja über Discord einfach Tim anschreiben und der schickt euch dann irgendwas von Crashkurs.
Ja. Oder bei WhatsApp.
Will ich noch mehr Schokolade.
Viele Hörer haben
eine
private Handynummer.
Ja.
Das lässt auch die klingen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Benni, ich lasse jetzt keine letzten Worte mehr. Du hast schon den ganzen.
Ich hatte genug.
Du hattest genug letzte Worte.
Darf ich noch letzte Worte
haben? Du darfst sehr gerne
noch. Er hatte viel mehr Worte als ich.
Ist egal, er ist unser Gast.
Jetzt das stimmt,
sei nicht so pingelig.
Benehmt euch, wir haben Gäste.
So. Liebe Hörer, wenn ihr Musik macht, lasst euch niemals sagen, dass das, was ihr macht, ist schlecht. Musik ist etwas, was von Herzen kommt und jeder kann Musik machen. Und dafür gibt es keine Regeln und keine Gesetze.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Dafür stehen vor allem die beleuchteten Brüder.
Und das gilt natürlich auch für die Hörerinnen da draußen und alle, die sich anders angesprochen fühlen möchten. Mit diesen Worten der Wokeness.
Der Wokeness? Oder der Wokeness?
Der Wokeness in Deutsch, meinst du?
Ja.
Nee, in Englisch. Ja. Woke.
Was ist denn die Wokeness?
Gibt's nicht.
Auf einer Woge der Glückseligkeit tragen wir uns aus diesem Podcast heraus.
Genau. Und
mit den Füßen nach vorne.
Wie könnte es besser funktionieren als mit den schon jetzt legendären Kultworten? Gehabt euch wohl.